neuen Insider-Gags von einem Podcast mit Tobi und Lukas.
So, warte kurz, Lukas. Ich bin sofort fertig. So, FC Saarbrücken Mitgliedschaft abschließen. Alles klar, ich bin soweit fertig. Wir können jetzt hier anfangen. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen bei 1912 SV Meppen Podcast. Neue Folge mit Lukas neben mir. Hallo.
Hallo. Hey, Tobi ist auch da.
Ja, hallöchen.
Ja, Der neue Saarbrücken-Fan.
Genau, ich musste mich da kurz eintragen. Ich möchte direkt am Anfang herzlichen Dank aussprechen an den glorreichen FC Saarbrücken, der gestern ein ganz fulminantes Spiel abgeliefert hat und vollkommen zu Recht 4-0 gewonnen hat.
Ja, reicht jetzt auch die Saison mit Gewinn komplett? Also jetzt alles verlieren?
Das ist mir egal.
Hauptsache nein, mir nicht, weil wir spielen auch gegen die.
Ja, das ist mir vollkommen egal bis zum vorletzten Spieltag, wollte ich sagen.
Lass mich doch ausreden.
Ja, Entschuldigung.
Ja, ich wusste das nicht,
ja,
dass du das weißt.
Doch, das tatsächlich weiß ich leider viel zu gut, was noch so auf uns zukommt. Ja, aber das ist ja die neuesten Ereignisse schon. Wir müssen uns ja um viel ältere Kamellen kümmern. Wir müssen heute zwei Spiele besprechen, die
vom Ergebnis her nicht positiv waren, von der Leistung her
schon. Positiv waren, ja. Schockierend positiv. Das wäre zum einen Magdeburg.
Magdeburg, genau. Das Mittwochspiel. Also wir hatten eine englische Woche.
Genau.
Haben dazwischen ja noch mal was eingeschoben, weil ja neues Personal den SV Meppen begrüßt hat, sozusagen.
Ja, der Rico.
Rico.
Ja. Aber da waren wir ja schon drauf eingegangen.
Ja, das waren wir alles schon. Deswegen kommen wir gleich ins Eingemachte oder kommen wir gleich zum Eingemachten oder wie auch immer man das nennt. Magdeburg, man erinnert sich vielleicht an eine 1-2 Niederlage. Das erste von den beiden Heimspielen, was wir besprechen dürfen und müssen. Ja, das ist auch das erste Spiel von Rico Schmidt.
Ich wollte gerade sagen, das erste Spiel, wo er für Trainerbank richtig sitzen durfte.
Ja, genau. Nee. Also mit Training war ja noch nicht so viel, nee, weil Tag davor hat sich mal angeguckt, was das für Dullis sind, die er da. Nee, was die Mannschaft so kann und alles. Und er hat auch schon Einzelgespräche geführt, wie man so hörte. Aber es war natürlich noch die Frage, Corona-Test, kommt der noch das negative Ergebnis vor dem Spieler noch zurück, dass er dann halt auch mitmachen durfte.
Und am frühen Nachmittag war, glaube ich, stand dann fest, dass er auf die Bank darf.
Ja, ganz genau. Ja, Magdeburg, eine Mannschaft, die sich in unserer Tabellenregion befindet, aber leistungstechnisch, sagen wir es anders, ergebnistechnisch die letzten Spiele doch deutlich erfolgreicher waren als wir, ja, ganz genau. Ja, gab auch noch kurze kleine Änderungen vorm Spiel, also Bure und Bäre durften rein für Pio und FCF, also das Spiel gegen Ingolstadt wäre uns vielleicht noch dunkel, war ja ein komplett anderes Spiel, System wieder, also ohne Stürmer, also so ein bisschen wie das Bayern-Dings, aber auch mit Fünferkette.
Genau, Mario hat da erstmal komplett auf Defensive gesetzt, mehr oder weniger.
Ja, hat wahrscheinlich für Rico Schmidt schon mal geprobt, ob das alles so klappt.
hat Punkt geholt, wie wir letztes Mal festgestellt haben.
Großer Kampf und großer Punktgewinn auf jeden Fall, genau.
Definitiv.
Und ja, gab dann halt auch schon ein anderes Spielsystem diesmal auch, obwohl wir auch wieder mit Fünferkette gespielt haben. Aber wir haben aggressiv sofort zu Werke gegangen, genau.
Ja, ja, vor allen Dingen Andermatt.
Kommen direkt durcheinander. Ja, Andermatt, erste Minute, also nach 20, 30 Sekunden oder so, gleich die gelbe Karte geholt. War natürlich nicht ganz so schön, hatte dann aber keine größeren Auswirkungen mehr für ihn, aber wir haben schon gedacht, okay, als defensiver Mittelfeldspieler in der ersten Minute ist eine Gelbe abzuholen, könnte fürs Spiel
gefährlich werden.
Ein bisschen schwierig werden, weil ab und zu muss man ja mal so ein taktisches Foul ziehen oder kommt vielleicht mal einen Schritt zu spät und mäht dann einen um und dann ist es schnell gelb-rot. War aber nicht so, also er durfte ja dann das komplette Spiel durchspielen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er so ausgewechselt wurde, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, hohes Pressing haben wir fabriziert, also auch ungewöhnlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen, dass wir auch mal sehr hoch anlaufen, also auch wirklich mit wenn wir pressen, dann war es ja meistens immer maximal mit 2 Mann. Diesmal haben wir aber zum Teil mit 4 Mann in der gegnerischen Hälfte attackiert. Das
ist ja im Prinzip dieses Jahr auch komplett eine neue Spielidee gewesen, also dieses hohe Pressing haben wir ja so gut wie gar nicht
gesehen. Also mit so vielen Offensiven, ja.
Nach Corona war es, glaube ich, mal, dass wir 1-2 Spiele mit hohem Pressing angelaufen sind, aber auch nicht derartig.
Nee, derartig nicht. Also ab und zu hatten wir das wohl mal, dass wir mal ein bisschen hoch angelaufen sind, aber gefühlt eher so ein bisschen aus Versehen.
Was machen wir hier vorne? Oh Gott, Leute, zurückziehen.
Ja, meistens, wenn dann der Ball zum Torwart zurückgespielt wurde, dann wurde ab und zu mal ein bisschen aggressiver angegangen, aber wirklich auch selten, weil meistens haben wir uns so weit zurückgezogen, dass wir halt in unserer Hälfte attackiert haben. Aber diesmal haben wir dann den Spielaufbau des Gegners auch früh gestört. Das hat auch funktioniert. Also Magdeburg kam gar nicht so richtig ins Spiel und kam auch direkt gut zu Chancen. Also ja, Bäre, Tanku, Balle und Bünding hatte ich mir aufgeschrieben. Das waren so die ersten, zum Teil guten Chancen, zum Teil ja, nicht so gefährliche Chancen, aber man hat schon gemerkt, okay, man will hier was mitnehmen, man ist hier zu Hause und man will hier auf jeden Fall die Punkte behalten.
Man, ne, spielt offensiven Fußball.
Ja, doch, das kann man so sagen.
Ja, kann man so sagen. Also das auf jeden Fall. Man hat es auf jeden Fall probiert und hatte sich auch kam auch zu Chancen, das stimmt.
Die erste Magdeburger Chance gab es dann in der 11. Minute, war auch die einzige in der ersten Halbzeit. Also da hatte ich aber gedacht, okay, dass man sich so düpieren lässt sozusagen. Also war so eine Freistoßvariante, wo er dann wirklich in den komplett freien Raum gespielt hat. Aber dann hatte Artig dann den Ball oder ist über den Ball getreten und dann konnte Erik den locker aufnehmen.
Ganz artig direkt zum Keeper gespielt.
Ganz artig, genau. Fast schon großartig.
Großartig.
Ja, war ein intensives Spiel, habe ich mir dann noch so ein bisschen aufgeschrieben, die ersten Minuten wohl, aber halt ein bisschen ereignisarm. Also wir hatten ja schon die Chancen angesprochen wohl, aber so richtig die Mega-Chance gab es halt in den ersten paar Minuten halt noch nicht.
Ja, muss auch sagen, also tatsächlich genau wie du es ja gesagt hast, ereignisarm nach dem ersten Run ist es ja dann auch so ein bisschen abgeflacht. Also wobei der erste Run relativ lange angehalten hat, muss man ja auch sagen. Ne?
Ja.
Auch schockierend, also weißt du, normalerweise so, haben wir den SV zumindest in den letzten Spielen erlebt, dass es vielleicht so 5 bis 10 Minuten eine Drangphase gab, die dann schnell einbrach. Hier war es doch über einen längeren Zeitraum und dann langsam die Kurve nach unten gehend.
Ja, es brach immer mit so einem Gegentor ein. Also das war meistens immer so der Fall, ja. Aber die erste Halbzeit kein Gegentor. Da hat man hinten so gut dicht gehalten. Kann man fast nicht sagen eigentlich, weil man hat Magdeburg immer sehr gut vom eigenen Tor halt weggehalten. Das war schon gut. Ja, was aber wieder mal nicht so gut funktioniert hat, obwohl man Magdeburg halt auch wohl zu Fehlern gezwungen hatte immer wieder, war dann immer so der letzte Pass in die Sturmspitze sozusagen, die dann ja entweder gefehlt hat oder die dann ungenau war und wo man dann halt ja nicht so zu der Riesenchance kam, halt, die später zwar noch kam, aber bis zu dem Zeitpunkt halt noch ja nicht so wirklich war. Auch was nicht so geklappt hat, waren Standards, die wieder mal schwach waren und viel Abseits. Also da musste man sagen, ja, fällt mir meistens immer so auf, diese Abseits-Situationen. Aber ich meine, wenn man ins Abseits läuft sozusagen oder wenn man dann halt, ja, diesen Fehler dann logischerweise macht, aber dann hat man ja meistens doch auch ein offensives Spiel. Also das ist dann halt der positive und negative Effekt von vielem Abseits-Sein. Aber Standards, ne, das war wieder mal ein großes Problem. War ja auch das letzte Spiel, wo Amin so ein bisschen seine, die Standards behalten hat, sozusagen, aber die musste er dann abgeben, was gut war, auf jeden Fall, muss man wirklich sagen. Also Amin, kommen wir da vielleicht auch noch zu, eher so ein bisschen der Verlierer der beiden Spiele, vielleicht auch so ein bisschen aus dem Schmidt-System.
Ja, das mag wohl sein.
Ja, aber was auch ärgerlich war, 41. Minute war die Riesenchance, die Bäre sozusagen hatte, von Tanko vorbereitet, in den Rücken der Abwehr gespielt. Bäre, der dann den Ball nicht richtig traf, er hat ihn irgendwie mit dem Schienbein oder so gespielt. Ja. Also richtig getroffen hat er ihn nicht, aber ging knapp am Tor vorbei, wo man dachte, ach, so schön herausgespielt, auch gut von Amin und Tanku. In den Rücken der Abwehr, ja, das ist auch so ein bisschen unser Spiel, dass wenn wir dann von den Außen nicht flanken, dass wir dann immer, dass einer sich so ein bisschen in den Rückraum stiehlt. Aber ja, es hat wieder nicht lange, hat leider wieder nicht geholfen. Das war ja bitter in dem Fall, weil wir hätten uns das 1-0 definitiv verdient gehabt. Und dann hätten wir auf jeden Fall mit positivem Erlebnis in die Halbzeit gegangen, auch mal wieder in Führung gegangen zu Hause, das kennt man ja auch schon fast nicht mehr.
Ich würde sagen, hatten wir da schon lange ist her,
Bayern wahrscheinlich das letzte Mal. Ja. War dann bitter, genau, die Flanken, wenn sie denn kamen meistens nicht so durch und ja, war halt, erste Halbzeit war gut, muss man sagen. Also ich war auch frohen Mutes, als ich das so gesehen hatte.
Ja, ich auch.
Aber hätte einfach nur dran anknüpfen müssen und dann wäre das Tor wohl gefallen. Sollte aber anders kommen, weil die erste Chance im Spiel oder in der zweiten Halbzeit war dann halt von Magdeburg und das war auch gleich das Tor. Richtig stark auch gemacht. Auch wieder ein bisschen dämlich gemacht von Meppen. Also langer Ball auf Brünker, der dann zu Artig ablegt. Der flankt dann auf Bertram. Also das war auch so ein Ding, Meppen war da auch wohl da, aber konnte nicht konsequent das wegverteidigen sozusagen. Und deswegen kam die Flanke Erik stand auch ein bisschen weit vom Tor, Bünding war ein bisschen weit weg vom Gegenspieler und das macht Brünker einfach richtig stark, indem er gegen die Laufrichtung vom Torwart köpft und auch perfekt einfach, muss man leider sagen. Also
ja. Und dann, wie gesagt, dann genau wie du es ja jetzt gerade aufgezählt hast, die Verteidigung einfach nicht da stehen musste, wo sie hätte stehen müssen.
Ja, also es war, also Bünding war da, wo Igera und Jibi hatten halt versucht, den Ball oder die Flanke zu verhindern. Hat halt nicht funktioniert und Bünding war halt, weiß ich nicht, ob der noch in der Bewegung war, sozusagen, dass er da nicht, also er war in der Bewegung auf jeden Fall, aber wo er sich dann da, wo er vorher stand, weiß ich, ist schwierig zu sagen. Aber auf jeden Fall konnte er denn nicht zum Kopfball hochsteigen. Und so, ja, Erik, wie gesagt, auch ein bisschen weit vorm Tor. Somit stand es wieder 0-1 und hatte man schon wieder gedacht, boah, wieder ein Rückstand heißt wieder Niederlage.
Ja, leider ja.
So dachte man das und so war es dann im Endeffekt auch. Und die ersten paar Minuten sahen auch wieder nicht so wirklich gut aus. Also bis zum Dreifachwechsel gab es eigentlich keine Torchance, also bis zur 66. Minute. Da hatte Magdeburg auch jetzt nicht sich viel erarbeiten können, aber haben sich ab und zu mal nach vorne getraut. Meppen hat man ein bisschen Verunsicherung angemerkt. Von Magdeburg kam nicht viel, weil die das Augenmerk auf sich erstanden halt
gelegt haben. Genau. Ich meine, die haben auch gemerkt, gerade in der ersten Halbzeit auch, dass wir halt stark angelaufen sind. Ja. Und dann möchtest du, wenn du 1-0 führst, wahrscheinlich dem Gegner auch nicht mehr so viel Freiraum lassen, um da den Ausgleich zu erzielen. Du bist ja froh und dankbar, wenn du im direkten Abstiegskampf 3 Punkte mit nach Hause nehmen kannst. Und soweit bist du ja auf der sicheren Seite. Selbst wenn du dir noch einen fängst, hast du immer noch was Zählbares dabei.
Ja.
Und dann gehst du natürlich auf Nummer sicher, ist ganz klar. Ich glaube, da hätten wir uns wenig anders verhalten in der Situation.
Denke ich auch. Ja, dann kam der Dreifachwechsel, also Bosic, Düker, Rama kam rein für Bure, Jibi und Anamat, das hat mich auch gewundert. Also Jibi hatte auch relativ früh schon eine gelbe Karte gekriegt.
Ja, auch eine dumme gelbe Karte und hatte dann auch die eine oder andere Konfrontation mit dem Schiri zwischendrin auch schon wieder gehabt, wo du gedacht hast, Junge, wenn du jetzt noch einmal was sagst, dann wird es ganz schön eng.
Ja,
deswegen war das halt ein notwendiger Wechsel und mit Sicherheit kein geliebter.
Doch, das glaube ich wohl. Also man hat ja Jibi und Anamat rausgenommen und dafür halt 2 Stürmer gebracht. Also das war schon ganz klar ein Fingerzeig, wir greifen jetzt an, wir müssen was tun. Und wir haben auch umgestellt im System so ein bisschen, haben dann mit 2 klaren Stürmern auf jeden Fall gespielt. Ja, wohl, ich überlege gerade, Düker, ja gut, Tanku hat mal ein bisschen nach vorne gezogen und hat dann mit Düker und Bosic. Düker
einfach weiter hinten.
Ja, gut. Düker hat, stimmt, hat eigentlich recht. Wenn ich so drüber nachdenke, waren es eigentlich eher nur Bosic vorne. Tanku ein bisschen, auch wieder ein bisschen offensiver gezogen und dafür Düker ein bisschen zurück, das stimmt. Aber eigentlich so richtig nur ein klarer Stürmer, ja. Aber trotzdem haben wir auf jeden Fall umgestellt. Ja. Weil man ja den Innenverteidiger
ausgenommen hat. Das bleibt ja auch nicht. Also so weitermachen ging halt nicht. Wenn du musstest, so aggressiver werden. Wie gesagt, das war ja schon 66. Minute. Das heißt, du hast noch 24 Minuten plus Nachspielzeit. Um zumindest noch den Ausgleich zu schaffen, obwohl du eigentlich sogar wahrscheinlich in so einem direkten Spiel lieber mit 3 Punkten kalkulierst.
Ja.
Das heißt, dir bleibt ja nichts anderes als volle Pulle Fahrt voraus zu machen.
Ja, aber eigentlich muss man sagen, es hat ja funktioniert, es hat das Offensivspiel so ein bisschen, ach ja, was ich vorhin sagen wollte, dumme gelbe Karten, also auch Bäre, der sich ja die 5. gelbe abgeholt hat durch ein dummes, also der ist ja gegen den, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, muss ich sagen, dass man den Torwart immer so angegangen ist.
Ja,
wahrscheinlich halt, um schnelle Konter zu verhindern, das ist klar. Trotzdem muss man das halt geschickter machen und nicht den Torwart einfach anrennen.
Er hat ja nicht nur angerannt, der hat ja sogar mitgerissen.
Ja, stimmt, das war Bäre, also, ja genau.
Jibi hatte ich noch. Was für eine unfassbare Szene, wo ich denke, ja, das kannst du wirklich machen, wenn du hundertprozentig siehst, dass keine Augen auf dich fallen.
Ja, und das ist
das nie passiert so. Aber halt nicht, weil zumindest der Linienrichter immer noch sieht, dass du da irgendeinen Schweinkram machst.
Richtig. Ja, genau. Kommen wir aber dann zu den beiden Toren, die halt in einer Minute fielen. Also das hat mir aber gut gefallen, das 1-1 auf jeden Fall. Also dass das aus einem Abstoß vom Gegner halt heraus passiert ist. Also Magdeburg hatte halt, ja, wie gesagt, Abstoß. Und der wurde gut gestört von Bosic. Der Ball kam dann zu Rama, der passt ihn auf Tanku, der dann aus 20 Metern wirklich richtig stark flach abgezogen hat. Also schön ins Eck gezogen, also es war richtig stark. Wir haben uns gefreut. Ich habe kurz Bier geholt und dann stand es schon 1-2.
Ja, genau. Du warst in der Küche und ich habe hier schon hinterher rufen müssen. Ey.
Oh. Ja, genau. Und dann dachte ich, was ist denn hier los? Also ich wollte mir das Siegerbier gönnen quasi schon. Ne? Und dann fiel halt nach dem Anstoß das 1-2, was halt, boah, wie soll man das beschreiben? Also es war halt, einfach nur ein langer Ball nach vorne gepölt. Der kann ja eigentlich
direkt nicht... Direkt vom Anstoß, ne?
Ja. Ja, also nicht direkt, also ein Pass zurück.
Ja klar, ein Pass zurück und dann.
Und dann, glaube ich, direkt nach vorne, genau. Egerer hat sich verschätzt da bei dem Ball. Also ich weiß auch nicht, ob das... Also man muss sich mal überlegen, was hatte Magdeburg sich dabei gedacht? Hat man gedacht, ich pöll den mal nach vorne und hoffe? Ist eigentlich kein vernünftiger Spielzug. Gut, das hat jetzt funktioniert.
Ich wollte gerade sagen. Ja, aber vielleicht hast du gesagt, wir versuchen den Überraschungsmoment zu nehmen.
Ja. Ja, keine Ahnung. Also
das Schlimmste, was hier passiert, ist ein Ballverlust in dem Augenblick.
Ja, richtig. Und das ist zu 99%. Ja gut, ist wie beim Poker, ne? Wenn du mit Rotz all in gehst und gewinnst halt, ne? Dann der Gewinn hat recht. Also so ist
Sam Dues gewinnt auch mal.
Genau, und so ist es jetzt hier beim Dings auch gewesen. Also Egerer geht mit dem Kopf zum Ball. Ja, der verspringt ihm halt. Artig ist frei durch, schiebt aus ein paar Metern ein. Erik war noch kurz dran, oder war noch mit den Fingerspitzen dran. Konnte ihn aber nicht nach außen lenken. Und dann stand es wieder 1-2. Und ja, und als Meppner denkst du dir, es darf nicht wahr sein. Also das kann nicht wahr sein, dass du halt dir den endlich jetzt mal den Ausgleich erkämpft hast sozusagen und ihn dann sofort wieder herschenkst. Ey, da es ist also
war einfach traurig, ja. Das ist ja, da kommt dann halt auch noch Pech dazu, ne?
Richtig, ja, also es passierte danach wirklich auch nicht mehr viel. Also ich war auch konsterniert, muss ich sagen. Also ich hatte gedacht, es darf nicht wahr sein. Und ich war nach dem Spiel auch so niedergeschlagen, muss ich sagen, dass ich wirklich gedacht habe, also
ich habe noch nie so eine lieblose Verabschiedung bekommen.
Ja, ich war wirklich, also auch die Tage danach war ich so im ja, wir steigen ab Modus quasi. Also das hatte ich so ehrlich gesagt noch nie. Und ich war dann halt froh, dass es halt in der Woche war und ich nicht eine ganze Woche sozusagen depressiv sozusagen hier da durch die Woche gehen muss. Aber ja, depressiv ist übertrieben, aber ich war halt wirklich extrem frustriert, niedergeschlagen.
Sehr frustriert, ja.
Ja. Ja, kommen wir noch eben zu dem Rest des Spiels. Also es gab noch zwei Wechsel, oder ein Wechsel besser gesagt, eine Wechselphase. FCF und Krüger kamen noch rein für Tanko und Guda, wahrscheinlich beide platt und deswegen ausgewechselt. Oder vielleicht einfach hat man sich auf einen Impuls gehofft.
Einen frischen Impuls, genau.
Ja, dass man noch irgendwie das Ding reinmacht. Kam halt nicht und wir müssen eigentlich uns in der glücklichen Lage schätzen, dass wir das Spiel noch gesehen haben, weil irgendwie gab es ja Probleme bei der Telekom, die App-Nutzer sozusagen die letzten 15 Minuten nicht sehen konnten. Also,
oh, krass.
Ja, also ich habe ja einen Telekom-Receiver, da ging das halt wohl, aber wenn du das halt über die Magenta Sport-App guckst, dann waren die letzten 15 Minuten für dich schwarz. Also da habe ich wirklich auch gelesen, ja, dass man da nichts sehen konnte. Und ja.
Da würde ich dann Jahresabopreis zurückverlangen.
Würde ich auch sagen, ja. Was man nämlich auch nicht sehen konnte, war, also die Offensivbemühungen von Meppen waren halt da wohl, aber alles wie auch die Spiele davor, ja, der letzte Pass fehlte. Ja, genau, der letzte Pass fehlte oder halt der Torschuss, da war wirklich nichts, also nichts, was wirklich gefährlich war. Gab auch noch eine rote Karte für Magdeburg. Obermeier von hinten, die Beine von Krüger.
Fies abgegrillt, Jo.
Ja, ich fand's gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Auch im Nachhinein frage ich mich, boah, muss man da rot für geben? War für mich eher gelb.
Keine Ahnung, wir kommen gleich bei einem anderen Spiel in der 91. Minute und fragen uns, ob man dafür Freistoß geben muss.
Ja, das ist natürlich richtig. Aber ja, gut, da hatte man noch ganz minimale Hoffnung. Also war die 90. Minute zwar, da hat man gedacht, okay, in den letzten 3-4 Minuten maximal noch. Aber es ging leider halt nichts. Es gab noch eine Chance an Wehre, die halt drüber war. Aber ja. War halt leider nichts.
War halt bitter, denn gerade auch durch den Kampf in der ersten Halbzeit und sowas wäre halt ein Punkt sicherlich verdient gewesen, den man sich schön hätte mit nach Hause nehmen können und einer ist besser als keiner.
Ne? Ja, absolut.
Und natürlich sitzt der Frust dann tief.
Mhm. Gerade bei unseren Torverhältnissen ist jeder Punkt wichtig. Ja. Wir haben mit ganz großem Abstand das schlechteste Torverhältnis. Also wir haben die schlechteste Abwehr und den schlechtesten Sturm. Das muss man erstmal schaffen. Aber ja, deswegen ist jeder Punkt wichtig. Und ja, zum Hansa Rostock-Spiel kommen wir dann jetzt. Also dazwischen gab es sonst eigentlich nichts. Also ja.
Nur viel Frust und die bittere Hoffnung, dass du vielleicht gegen den Tabellenersten
ja, also
irgendwas Zählbares mitnimmst.
Es gab ja auch noch diese Aktion mit dem Emsland-Trikot.
Ja.
Ganz genau. Cool. Dass man da man konnte sich ja sozusagen mit Namen verewigen lassen, mit seinem Namen auf dem Trikot.
Und sie wurden auch auf der LED-Leinwand abgebildet, die Namen, die da erworben hatten. Was nicht so richtig viel gebracht hat, weil das halt da in einer irrsinnigen Geschwindigkeit durchlief.
Und ich dachte
auch nicht so richtig zu sehen war.
Ja, das,
ich meine, die Ordner wissen jetzt Bescheid. Aber
ja, keine Ahnung, glaube ich nicht, weil ich glaube so schnell, also ich weiß nicht, beim Rostock-Spiel war es ein bisschen langsamer, wo die da, oder auch vor dem Spiel war es ein bisschen langsamer gezeigt, aber während des Spiels der Frauen, Alter, das ging da
flog,
so.
Flog.
Ja, okay, ja, ich dachte, okay, kann man sich auch sparen, wenn man es quasi nicht zeigen will.
Ja.
und nicht zeigen kann, weil wahrscheinlich ist die Zeit auf dem Werbebanner auch schon verkauft an Sponsoren, die sagen, ja, ich ja, muss ist, hier so ja und so lange Grund, gezeigt
werden. Halt, genau, warum du es nicht so viel zeigen konntest, aber nu.
Ja, war so ein bisschen strange.
Ja.
Aber ja.
Da, wie genau wie du es gesagt hast, kannst du es vielleicht besser nicht zeigen. Oder ja. Ich hätte vielleicht ein großes Banner, das ich dann über die neue Tribüne gespannt hätte in dem Augenblick.
Ja,
oder sowas alles, wo du das dann abgebildet hättest, wo man genau. Die Namen vielleicht ein bisschen besser erkennen kann oder was auch immer.
Ja, das wäre eine gute Idee gewesen, ja.
Danke. Die Marketingabteilung des SV darf sich gerne melden.
Ja gut, wir haben diese Aktion ja nicht mehr, von daher ja, ist vorbei.
Ja. Die nächste Saison kommt bestimmt.
Ja, aber ich hoffe, da ist auf der neuen Tribüne nicht mehr Platz für wer wandern, sondern da sitzen da Menschen.
Aber ich habe bestimmt eine neue coole Idee.
Ich bin gespannt. Ja, Hansa Rostock, wir hatten ein bisschen Hoffnung, so Rico Schmidt darf jetzt erstmal auch das Training halt leiten.
Ein bisschen Regeneration, ein bisschen Training war möglich.
Ja, es war halt
Mittwoch bis Samstag war jetzt auch nicht so der große
Training. Ich wollte gerade sagen, es war dann doch nicht so wie Training möglich, weil es dann wurde quasi hundertprozentig für Regeneration genutzt.
Und als Dankeschön hast du halt nach der Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten halt den Tabellenersten bei dir. Das ist natürlich also eine Top-Einstiegssituation für den neuen Trainer, das muss man leider sagen.
Ja.
Aber nun, das wird ihm bewusst gewesen sein in dem Augenblick, wo er die Tinte unter den Vertrag gesetzt hat.
Okay, das ist irgendwie ein komischer Spruch, so negativ.
Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, oh Gott, nee, das wollte ich definitiv nicht ausdrücken. Wenn ich jetzt, ich kann eben in Lupulei verfallen. Also wenn ich ein Gefühl habe, ist, dann ist es jetzt schon, dass Rico Schmidt besser zum SV passt als Thorsten Frings.
Ja.
Alles, was er gemacht hat, alles, wie er sich verkauft, auch öffentlich und wie er halt auch über das Spiel der Mannschaft berichtet, egal in der PK oder wenn er mit der hiesigen Presse gesprochen hat oder sowas alles. Alles wirkte irgendwie handfester und sinnvoller. Ja, sinnvoller klingt ein bisschen hart, aber logischer als das, was Thorsten Frings uns erzählt hat.
Ja.
Und wenn ich dann heute noch zusätzlich gelesen habe, auch in der Lokalpresse, die haben halt das Training mit Rico Schmidt beobachtet, dass da halt ganz anderes Training stattfindet. Mhm. Nicht so ein passives Training, sondern ein aktives Training, wo Spielsituationen simuliert werden, wo er mittendrin ist, überall an jeder Station dabei ist und die Leute anpowert und sagt, ihr müsst das, das und das machen. Dann habe ich auch das Gefühl, jo, der Mann ist komplett richtig für uns. Und umso wichtiger ist es halt, dass wir diese Liga halten, damit der in der nächsten Saison auch weiterhin unser Trainer ist.
Ja. Also ich sehe das ehrlich gesagt ganz genauso. Ich war ja nie so ein riesiger Frings-Gegner, wie viele. Ich hatte immer gedacht, ja, der Verein wird sich wohl was dabei gedacht haben. Und man ist ein Risiko eingegangen mit Thorsten Frings, was halt ja nicht so richtig funktioniert hat. Mhm. Als das mit dem Training, als ich das auch gelesen hatte, habe ich auch gedacht, boah.
Ist schon hart.
Hart, ja. Also
weil das wirkte, also tatsächlich so, wie es auch da stand, wirkt es wirklich so, als wäre das Training vorher unter Frings relativ passiv gewesen. Mhm. Man hätte die machen lassen. Ihr wisst schon, was ihr zu tun habt,
ja,
so
ungefähr. Ja, ist ein bisschen bitter, ja. Dass man quasi
und jetzt ist halt wieder einer dabei. Ich meine, das Problem ist halt tatsächlich auch, man hat sich ja über das Training immer relativ wenig Gedanken gemacht unter Neidhardt, weil das lief ja alles, war ja alles gut. Du hast ja nie hinterfragt, wie Neidhardt Training macht. Deswegen kann ich da halt auch schlechten Vergleich ziehen.
Ja, stimmt, ja.
Aber jetzt natürlich gerade auch mitten in der Saison, wenn eine Reporter stehen und sagen, Alter, okay, krass. Vorher sind die halt um zwei Hütchen rumgelaufen, jetzt müssen die ernsthafte Spielsituation, dramatisch dargestellt, ne? Müssen die ernsthafte Spielzüge nachbauen. Das ist natürlich, kommt an komplett anderer Jack. Und da freut mich, dass da ganz offensichtlich starke Aufbauarbeit geleistet wird.
Ja, genau. Also alle
das gibt mir auch sehr viel Mut und Zuversicht für die nächsten vier Spiele, egal was in Rostock passiert ist oder mit Rostock passiert ist.
Ja, es sind halt wirklich so ein paar Sachen, wo man sich fragt, okay, warum, also zum Beispiel auch die Pressekonferenzen gibt es jetzt wieder. Also die letzte
war mir auch gar nicht so aufgefallen, dass es die gar nicht, also ja. Gar nicht öffentlich gab.
Ja, genau, also ist wirklich doch faszinierend, also dass unter Frings halt gefühlt doch wohl deutlich mehr schiefgelaufen ist, als so nach außen, also schiefgelaufen, ja. Ne? Weiß man ja nicht, aber es kommt halt so rüber, als ob man jetzt wieder einen vernünftigen Trainer hat, sozusagen. Also nichts gegen Frings, wie gesagt. Man kriegt die Interviews mit und dieses Interview, was er nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel gegeben hat, das hat in mir auch jede Sympathie halt gekillt, wo er gesagt hat, wir sind Abschiedskandidat Nummer 1, was erwartet ihr eigentlich? Wo ich gedacht habe, boah, Alter, ey, wenn man so über meinen Verein redet, dann kann man sich aber auch gerne...
Ja, ne? Haben wir auch schon tatsächlich drüber gesprochen, das kann ja auch einfach nicht der Anspruch des Trainers sein, zu sagen, ja, das ist halt der Makel, den wir haben und damit finde ich mich ab.
Ja, es gab halt auch so Sachen wie mit Björn Müller, der eigentlich fürs NLZ... oder JLZ.
JLZ, genau.
geholt wurde sozusagen, dann hieß es dann, ja, nö, das ist jetzt mein Co. und so weiter. Ja, ja, genau. Also ein Fadenbeigeschmack immer so, wo man gedacht hat, ja, aber wenn es irgendwie funktioniert, ist ja alles gut. Und Frings hat ja auch ab und zu mal die Siege geholt und wo man gesagt hat, ja, okay, dann alles gut.
Das hat ja auch, man sich durch die Saison Björn Müller hat auch so ein bisschen diesen Beigeschmack, weil das JLZ ja irgendwie auf dem Weg ist, auch hier zur DFB-Lizenzierung oder sowas. Dafür brauchtest du halt so einen Fußballlehrer vom DFB und dann möchte der dann doch unter Frings Co. Ja. Irgendwie alles sehr merkwürdig gewesen.
Alles ja, sehr alles, strange. Alles strange. Aber gut, lassen wir das Thema sein. Also Rico Schmidt, ich bin auch sehr froh, dass er da ist.
Herzlich willkommen nochmal von unserer Seite. Mich hast du schon komplett überzeugt erstmal.
Habe ich auch so gedacht. Wenn unter Frings wäre ich wahrscheinlich doch deutlich weniger optimistisch, als ich es jetzt bin nach dem Rostock-Spiel.
Die einzige Frage, die sich mir tatsächlich stellt, bei dem, wie du auch gerade gesagt hast, wie viele Konträrpunkte da gerade auffallen, was alles nicht so richtig gelaufen ist, ist, warum man dann so lange noch an Frings festgehalten hat. Weil, also ich denke mal so als Vorstand und sowas alles, ja gut, klar, du hast halt immer die Hoffnung, sage ich jetzt mal. Und du hast natürlich auch andere Probleme dahinter, wenn es um Geld geht, etc. pp. Aber du musst ja auch irgendwie an den Verein denken. Ja, ich weiß nicht, ob dem Verein geholfen ist, wenn er in die Regionalliga absteigt.
Nein, das nicht. Das ist klar. Deswegen hat man ja auch gehandelt, weil man das ja halt nicht möchte. Es gibt aber halt... Ja, gut, ist klar. Vielleicht, hinterher weiß man immer mehr, aber unter Frings war es ja auch, immer wenn es mal schlecht lief, hat die Mannschaft ja immer Reaktion gezeigt. Ja. Sprich, nach Corona gab es dann die Siege oder halt nach einem 0-4 gegen Dresden oder Uerdingen, ich weiß gar nicht mehr, wann wir gegen Bayern gewonnen haben, war nach Uerdingen, glaube ich, ne? War das nach Uerdingen? Ja, jedenfalls hat man immer Reaktionen gezeigt und es war halt ja auch, wenn man sich Spiele so einfach mal anguckt, ohne jetzt das Ergebnis sich vor Augen zu führen, zum Beispiel wie in Wiesbaden auch, wo du dann halt auch gut gespielt hast bis zum 1-0 und dann ist die Mannschaft zusammengebrochen. Tüguchi München, zwar nur verloren, aber halt bis zum... Die beiden Gegentore waren ja auch ziemlich dämlich, wie sie gefallen sind. Und da guckt man sich an und denkt, ja, da kann der Trainer jetzt auch nicht für, dass die da so sich die Bälle dann abnehmen lassen oder dem Gegner in den Lauf spielen sozusagen im Zweikampf und dann fällt das Tor. Ja, das sind halt alles Sachen, aber im Endeffekt steht halt, das haben wir, glaube ich, in einer Folge auch gesagt, wo wir halt eher gesagt haben, den Trainer nicht entlassen. Mhm. Der Verein steht halt über allem. Und ja, aber jetzt hat man halt die Notbremse gezogen. Ne? Und ich glaube auch für einen Heiner Beckmann ist es halt nicht einfach gewesen, einen Thorsten Frings zu entlassen, weil er hat ja auch gesagt, seine erste Trainerentlassung und sowas will man dann natürlich nicht. Gerade auch als SV Meppen hat man sich ja den Ruf erarbeitet, dass man halt anders ist als andere Vereine und nicht immer sofort den Trainer wechselt. Spielt alles mit dazu und ja, aber man will halt nicht absteigen, weil gerade die Regionalliga wird nächste Saison unfassbar schwierig und da darf man nicht rein, das wird ein Haifischbecken sozusagen und
ja, mal abgesehen davon, dass
du da halt, will man nicht absteigen, das verstehe ich.
Ich sag mal so, wenn du ein prunkvoller Verein bist, sag ich mal, der irgendwie über gut Rücklagen verfügt, dass du die Möglichkeit hast zu sagen, okay, wir können halt in der Regionalliga eine Saison auf jeden Fall so ballern, als wären wir immer noch im Profifußball in der dritten Liga, um mal zu gucken, wie die Aufstiegschancen aussehen, dann wäre das Ganze vielleicht noch eine andere Kiste, aber das ist auf jeden Fall bei uns nicht gegeben. Alleine durch Corona dürften Rücklagen
nichts vorhanden sein. Es gibt keinen Verein, der das wirklich auf Dauer machen kann, außer...
Auf Dauer nicht, ich rede von einer Saison.
Ich überlege gerade so ein Rot-Weiß Essen zum Beispiel, ne? Die haben ja schon, glaube ich, in jeder Saison mehr Geld ausgegeben als wir in unseren Drittligasaisons, aber die haben halt alle, glaube ich, einen Geldgeber hinter in der Rückhand sozusagen. Und wenn du das nicht hast, glaube selbst eine Saison rausballern, das können wir uns als Meppen auch nicht leisten sozusagen. Nee, definitiv nicht. Weil wir es ja auch in der dritten Liga schon nicht tun. Ja, es sind alles so Sachen. Hinterher muss man einfach sagen, man hätte wahrscheinlich nicht so lange an Frings festhalten sollen, aber meistens hat er halt immer geliefert. Und wenn es halt nicht so gut lief.
Malen wir es nicht zu schwarz, am Ende der Saison ist alles gut, ich bin überzeugt.
Ich auch. Genau. Kommen wir zum Hansa-Spiel. Gab halt schon eine Hiobsbotschaft vor dem Spiel sozusagen, dass halt Tankulic und Bödding ausfallen. Ne?
Ja, beim Aufwärmen verletzt irgendwie, ne?
Ja, ich glaube schon im Vorbericht stand es, glaube ich, schon drin, aber ich glaube beim Abschlusstraining war schon Probleme. Abschluss, ja, genau. Muskuläre Probleme bei Tanku und bei Bödding Achillessehnenprobleme. Also ist alles so. Ja, muskuläre Probleme sind immer so, da, also bei beiden ist man wahrscheinlich auch nur mal sicher gegangen und Stand heute, denke ich, jetzt würde ich jetzt einfach mal sagen, sind beide für Zwickau wieder fit. So klang das halt auch so ein bisschen, also sind beide am Dienstag ins Mannschaftstraining wieder eingestiegen, genauso auch wie René Guda, der, kommen wir ja gleich noch zu, aber der auch eine große Verletzung.
Ja, also, was für ein Knall, ey.
Junge, das war...
Das Geräusch habe ich noch im Kopf, ey.
War wirklich so ein bisschen das Spiel der Kopfverletzung irgendwie. Also, naja. Ja, man hat auf jeden Fall wieder umstellen müssen, wieder auf das altbekannte System, auf 4-2-3-1 so ein bisschen. Hat auch viel gewechselt, also FCF kam rein für den gesperrten Beere, dann Pio, Bosic, Krüger und Hämlein für ja, Böning, Tankubere, Guda und Bure. Und ja, hat aber trotzdem, also ich habe ja schon gedacht, boah, jetzt musst du sozusagen auch mit einer, ja, Rumpfelf ist falsch, aber halt nicht mit, wenn Tanku und Bünning fehlen, das ist sozusagen das defensive und das offensive Fundament. Ja. Wenn die beiden nicht da sind, wie willst du denn da Tore
gegen,
machen und Tore
verhindern? Gegen den Tabellenersten auch noch irgendwie eine Chance haben zu bestehen.
Genau, und ja, aber es ging eigentlich gut los, also ne, der Beginn, also auch richtig gutes Spiel von beiden auch, ne? Also beim Magdeburg-Spiel war es ja so, dass wir die komplett am Spiel haben, ja, nicht teilnehmen lassen, aber hier war es halt so, beide hatten Bock und beide konnten auch, also den Tabellenführer kannst du ja nicht, und Hansa Rostock ist ja auch ein starkes Team, muss man ja einfach mal sagen, die kannst du ja nicht komplett aus dem Spiel nehmen. Die
sind seit Jahren im Normalfall immer gut dabei,
ja,
und versuchen es um den Aufstieg, ich denke, diese Saison wird es klappen.
Ja, genau, ja, sieht gut aus, ja. Die haben ja auch einen Investor, glaube ich, wenn ich das richtig habe, der da ordentlich Geld reinpumpt, und die wollen, glaube ich, auch wohl jetzt so langsam in die zweite Liga. Und ja, aber wir haben da gut gegengehalten, muss man wirklich sagen, und ja, 4-2-3-1 sagte ich ja vorhin schon. Auch dass der Hämlein, Herr Krüger auch, war ein bisschen überraschend, ne, dass Guda auf der Bank saß zuerst.
Ja, Krüger hat mich wirklich sehr überrascht.
Ja, und hat sich nicht unbedingt angeboten für weitere Stahlelf-Einsätze, würde ich sagen.
Ich bin froh, dass ich es diesmal nicht sagen musste.
Ja, also was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass Hämlein und Krüger halt auch so ein bisschen mal die Plätze getauscht haben. Das hatten wir letzte Saison öfter mal mit Kleinsorge und Rama so ein bisschen, dass die halt ja öfter die Position dann getauscht haben. Mhm. Oder halt Guda dann öfter mal dann, ja. Ja, Pio war auf der 10, ne, war der Tanku-Ersatz, und FCF und Andermatt eher Sechser. Also FCF auch, ja, defensiver. Also muss man auch sagen, Pio gefiel mir ehrlich gesagt auch ganz gut als Pio, als Tanku-Ersatz. Also muss man auch sagen, dass das eine große Lücke war, die er ja nicht komplett schließen konnte. Aber macht auch Hoffnung, dass er als Backup auf jeden Fall funktioniert. Vielleicht könnte man auch mal überlegen, ob man Tanko und ihn im System bringt. Mhm. Muss man aber mal gucken. Ja, Viererkette, sagte er schon, und ein richtiger Stürmer. Das ist ja, also mit Bosic, also muss auch sagen, das Spiel hat mich so ein bisschen
auch Bosic mal gewünscht.
Ja, ich habe es mir auch mal gewünscht. Bosic finde ich ja, ich kann es ja jetzt eigentlich auch schon mal direkt sagen, ist halt jemand, der ist deutlich präsenter so als Bure zum Beispiel. Ja. Auch wenn er jetzt kein Tor macht, ne? Trotzdem glaube ich, dass er jemand sein könnte, der noch wichtig wird für die letzten vier Spiele. Also er ist ja dann auch jemand, der groß ist, der dann auch, wenn jetzt die Standards besser kommen, halt auch Verteidiger so ein bisschen auf sich ziehen kann. Das ist ja dann so, wenn du ja zwei Verteidiger auf dich hast, dann stehen ja andere Leute frei und können das Tor machen. Das hat ja jetzt auch ganz gut funktioniert, dass er vielleicht auch welche auf sich gezogen hat, und ist halt eine Präsenz, was Buch halt einfach nicht ist. Oder halt ein
nee, Ted zum Buch läuft immer so heimlich ein bisschen mit im Spiel und macht dann seine Aktionen, die auch durchaus ganz gut sind. Letzten Endes ja für ihn auch kaum für Torschüsse reichen.
Ja.
Aber da gebe ich schon so recht, so ein Bosic, der ist da irgendwie präsenter auf dem Spielfeld.
Ja. Hat mir auch jetzt, also in diesem Spiel ja auch schon deutlich mehr besser gefallen als so die vielen Spiele davor bei Bosic. Kriegt ja auch immer gut Kritik von uns ab. Und ja. Aber ist, glaube ich, trotzdem jemand, der wichtig wird jetzt in diesem Spiel, dieser Saison. Hat er Zeit der Saison.
Ohne da wieder zu sehr reindrängeln zu wollen, aber vielleicht hat er jetzt auch tatsächlich jemanden, der ihm die richtige Anleitung gibt darüber, wie er in dieser Situation zu spielen hat.
Ja, könnte ich mir halt vorstellen. Halt einer, ja, so Bure würde ich halt dann doch lieber einen Dücker spielen sehen, der halt auch jetzt nicht so krass torgefährlich ist, aber beide sind eher so ein bisschen die Mannschaftssinicherin, die Bälle eher holen. Und da sehe ich ja Dücker ein bisschen stärker. Und ja, Bure konnte in diesem Spiel ja sowieso nicht viel machen, weil er spät eingewechselt wurde und dann halt auch eher auf den Außen spielen musste. Ja. Weil, ja, wir mussten ja öfter mal wechseln, die halt ja nicht so, ja, weil wir gezwungen waren durch Verletzung halt in dem Fall. Ja, die erste gute Chance kam dann von Hämlein. Hämlein, muss ich mir sagen, hat mir auch gut gefallen, auch in der ersten Halbzeit schon. Da gab es ja auch schon viel Kritik an ihm, also die ich so mitgekriegt habe aus Social Media. Mhm. Allerdings glaube ich, dass da Hämlein nicht unbedingt dran schuld war, weil die linke Seite sehe ich ihn nicht als Schwachpunkt, sondern eher ein Hasan Amin als Schwachpunkt im Moment. Hasan hat man jetzt die Standards schon weggenommen, weil die halt wirklich Torwarttraining waren. Also hoher Ball, abgefangen vom Torwart. Alle Standards kamen wirklich so an. Man hat jetzt auch mal Ideen gehabt im Standard. Man hat öfter mal kurze Ecken gespielt, hat dann auch mal gute Standards gemacht. Also die beiden Tore fielen ja quasi durch Standards. Also das 1-2 durch halt ein klares Standardtor. Und das 2-2 halt nach einer kurzen Ecke und einer Flanke, alles Sachen, so kleine Sachen, wo ja Armin halt immer so ein bisschen abfällt. Und dass wir jetzt halt auch mit Jannik Jaskaczewski.
Also ich habe das Gefühl, also er hat ja tatsächlich das Glück gehabt, gerade in der letzten Saison auch, dass er so zwei, drei Dinger hatte, die er von der Ecke ausgeschossen hat, die direkt ins Tor gegangen sind. Ja, und irgendwie hat man dann immer das Gefühl, dass er an diese Zeit nochmal anknüpfen will. Ja. Aber wenn er im Augenblick nicht läuft, dann muss man halt vielleicht auch mal so eine Ecke ein bisschen mittiger schießen, ja. Damit überhaupt die Chance da ist, dass ein Mitspieler das Dinge noch irgendwie versenkt.
Ja, also unsere Standards.
Dass sich eben nicht immer nur auf sich selbst verlassen. Das ist
ja, genau. Punkt. Ja, ich glaube, so eine Ecke, so ein Standard und so eine Ecke, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, wie sie zu treten, weißt du, dann du hast ja ungefähr eine Ahnung, wo der Ball hingeht, aber wenn du da ein bisschen zu viel Kraft reinsetzt, dann ist der halt im Aus oder halt direkt im Fünfer, wo der Torwart ihn abfangen kann, und dann siehst du halt immer doof aus. Und ja, da muss man halt irgendwas anderes probieren. Was unsere Eckenstrategie ist, immer zum Tor hin. Das ist ja so. Also Ecke, immer so, dass immer derjenige die Ecke schießt, dessen starker Fuß es ist, dass der Ball zum Tor hingeht. Ja. Ne? Nicht vom Tor weg. Würde ich ja grundsätzlich auch sagen, ist richtig, weil ein Standard sozusagen ja beim Fünfer ist leichter reinzuköpfen als, ja, ich sag mal, am anderen Ende des 16ers. Dann musst du den Ball entweder wieder querlegen oder aus 16 Metern Torköpfen, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. So viel Bums kriegst du da doch nicht hinter. Und dann ist halt auch wieder einfacher rauszuköpfen für den Gegner. Deswegen verstehe ich das wohl. Allerdings, wenn du ihn immer zu nah ans Tor ziehst, dann ist er halt locker abgefangen vom Torwart. Und dann hast du wieder einen Konter, den du fährst. Und das ist halt alles nicht so einfach. Ja, und das hat jetzt in diesem Spiel auch wieder gut funktioniert. Also es hat deutlich besser funktioniert. Die Standards waren richtig gut. Ja, aber kommen wir erst nochmal. Das war auch nach dem Standard, ehrlich gesagt. Das war die 13. Minute. Das war Jibis 1000-prozentige Chance. Also wieder so ein Ding, wo du denkst, boah, ey, warum geht der nicht einfach mal rein, verdammt nochmal. Und ja, und dann stehst du da halt wieder und denkst dir so, ja, wieder eine 100-prozentige, wieder nicht drin und wieder kriegst du das Gegentor. Also es kommt später noch, aber es kommt fast schon direkt dann, naja, na, ein paar Szenen kommen halt noch, aber wieder halt so in der Anfangsphase, wo du denkst, ja, du machst ein gutes Spiel und belohnt sich wieder nicht und das, dann verzweifelst du da und ja.
Es frustriert einen zunehmend.
Ja. Ja, was auch ein bisschen schwach war, schwach nicht, aber was auffällig war, dass halt alles über rechts ging. Also wie ich schon sagte, über links ging gar nichts, deswegen hatte Himmlein auch so ein bisschen den
Hut auf.
Den Hut und halt auch ein bisschen Pech, dass er halt die über linke Seite halt gar nichts ging und das ist halt eher seine Seite. Deswegen war er öfter mal halt auch mit Krüger im Wechsel und hatte dann auch die Chancen, wenn er dann in die Mitte gezogen ist. Aber viel ging über rechts, also wieder richtig stark Balle. Ne? Also der ist gerade in der Defensive so der Fels in der Brandung. Bönning ist es natürlich auch, zum Beispiel Jibi auch deutlich stärker seit der Systemumstellung. War immer so für einen Klopper gut. Aber den hatte er jetzt, ja gut, Magdeburg kann man jetzt, ja gut, das war ein kollektives Abwehrversagen wohl, die Szene zum 1-0. Aber gefällt mir besser auf jeden Fall. Ich hoffe jetzt, dass Egerer gegen Zwickau nicht in der Abwehr steht. Nicht unbedingt, weil er halt schlecht spielt, sondern, also wie gesagt, das 1-2 bei Magdeburg war halt ganz klar sein Ding. Ne? Mhm. Das war Ball, den er schlecht eingeschätzt hat. Aber deswegen will ich ihn nicht aus der Innenverteidigung rausnehmen, sondern weil ich glaube, dass er auf der 6 immer noch deutlich stärker ist. Und wenn Bönning wieder spielt, sehe ich halt gerne, ich hoffe auch, dass Puttkammer bald wieder fit ist. Wir brauchen halt nämlich so langsam wieder so ein bisschen die Leaderrolle gerade in der Abwehr. Also Bönning macht das wohl gut, allerdings brauchen wir halt, Putti ist halt prädestiniert dafür, halt das Heft in die Hand zu nehmen, zusammen mit Erik, ne? Alte Meppner Legenden fast schon. Ja. Und die können das dann halt gut regeln.
Mit der Betonung auf alt.
Das meinte ich jetzt eigentlich mit, die sind noch am längsten da, aber es trifft beides, ja. Klar.
So habe ich es auch gemeint.
Ja, verständlich, natürlich. Ja, aber es ist halt schwierig. Also bei Putti hofft man noch, dass er zurückkommt. Bei Ose ist man eher, also
eher Richtung Saison aus
unterwegs. Saison aus, was man so in der NOZ liest, ja. Ja, ist halt schwierig. In der NOZ stand halt auch drin, dass er, wenn er hat jetzt sein Knie ein bisschen mehr belastet sozusagen, oder war schon wieder Flüssigkeitsablagerung. Ja, es hat alles ärgerlich. So eine Meniskusquetschung habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt, aber klingt halt auch nicht so, dass man das eben rausläuft. Nee, will man nicht haben, definitiv nicht. Und Putti, ja, Muskelfaserriss, sowas heilt ja einigermaßen gut, würde ich sagen, selbst in seinem hohen Alter. Aber eigentlich müsste er gegen Zwickau, also fürs
Methusalem hat gerade angerufen, geht eigentlich ganz fix.
fürs Pokalspiel gegen Delmenhorst würde ich ihn noch nicht einsetzen, weil ich Die Liga steht, also der Klassenerhalt steht über allem.
Definitiv.
Also mir ist auch der Scheiß, mir ist auch der D-Poker scheißegal, wenn wir in der Liga bleiben.
Definitiv.
Aber weißt, wir optimal wäre natürlich DFB-Pokal und Klassenerhalt. Ja, genau. Dann wär's
du, zu Not machen wir es einfach so, Klassenerhalt und nächstes Jahr holen wir uns den DFB-Pokalplatz.
Ja, oder also so.
Aufsteiger.
Ich überlege gerade, wenn wir jetzt übrigens in den DFB-Pokal kommen und den DFB-Pokal gewinnen nächstes Jahr, dürfen wir dann als Drittligist eigentlich oder als Regionalligist, dürfte man dann Europa spielen?
Ei.
Ja, ist egal, lassen wir das Thema.
Dafür musst du Saisonbetrieb haben, oder? Ich weiß nicht, wie das mit Corona
ist. Das ist auch nicht schlecht. Stell dir vor, du bist Corona-bedingt, darfst nicht spielen, weil du in der Regionalliga bist.
Regionalligist in DFB-Pokal.
Und müsstest dann, also gut, in 2 Jahren gehe ich mal ganz stark von aus, es ist kein Corona mehr. Also nicht mehr so, dass das keine ja, auf Holz geklopft. Ja. Aber es wäre schon interessant zu wissen. Stell dir vor, du kannst deine Liga nicht spielen, weil du weil Corona ist, hast aber davor den DFB-Pokal gewonnen, müsstest Europa spielen, dürftest aber nicht Ligabetrieb haben. Verrückt.
Alles verrückt. Ja, wird ein schönes 17:0.
Gut, lassen wir das Thema erstmal. Kommen wir nochmal zurück zur Realität.
Da gehen wir dann wieder drauf ein, wenn es soweit ist.
Ja, genau. Aber wir spielen ja
Dritte Liga.
Dritte Liga auf jeden Fall. Und wir spielen, egal,
lieber NFV-Pokal.
Also ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, waren zweite Bälle, also die nicht so gut waren. Also die eine Chance durch Hemler war schön rausgespielt. Die andere Chance von Jibi war halt Ecke. Oder Standard auf jeden Fall, Freistoß. Aber so zweite Bälle waren dann immer so, wo die man nicht so gut verwerten konnte dann. Und was man auch weitergemacht hat, und das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht, dass man noch stärker gepresst hat als gegen Magdeburg. Also auch, man ist wahnsinnige Wege gegangen in der Offensive. Also man hat auch mit relativ vielen Leuten, also auch Bosic vielleicht auch ein guter Pressing-Spieler, ist auch wahnsinnige Wege gegangen. Dann ja, Pio, der viel gelaufen ist, die Außen halt, das war richtig, richtig gut. Was aber dieses hohe Pressing halt auch, ja, obwohl, nee, das Gegentor kann man nicht auf das Pressing schieben, ehrlich gesagt, weil das war Abschluss mappen, also, ne, das war ein bisschen, ganz, ganz bisschen vergleichbar mit dem Magdeburg-Gegentor, also nee, unser Tor gegen Magdeburg, nein, also unser 1-1 war nämlich auch Abstoß, Ballverlust im Spielaufbau, FCF sah da gar nicht gut aus, leider, also das, den hat er sich wirklich ganz easy abknöpfen lassen. Ja, Rein, der dann völlig unbedingt rein flanken kann. Oh. Lange drauf gewartet, auf diesen Gag. Also eigentlich nicht. Und Verhoek hat dann das Ding eingeköpft in der 27. Minute. Und da dachtest du schon wieder, oh, es geht schon wieder los, Alter. Das kann diesmal in der ersten Halbzeit schon wurde. Ja.
Aber ihr merkt halt auch an unseren Erzählungen, und das geht auch direkt an unseren Trainer, lieber Rico, ich duze dich einfach schon mal. Ne? Wir sehen uns ja demnächst wahrscheinlich nach erfolgreichem Klassenerhalt, kommst du ja gerne zu uns in den Podcast und sprichst mit uns.
Rico mit Doppel-G.
Jetzt nicht mehr wahrscheinlich. Der dezente Hinweis darauf, es wäre ganz gut, wenn wir mal in Führung gehen würden. Denn das würde die Nerven der Zuschauer auch ab und zu mal schon. Und gerade die von Lukas, der ist da halt wirklich auch sehr emotional involviert. Der ist dann wirklich am Boden zerstört, wenn es so läuft.
Deswegen
gebt ihm einfach mal
das Hörchen auf unserer Seite zuerst. Ja, nach dem 2-0 habe ich mich mit Regionalliga-Fußball abgefunden, muss ich sagen. Also ich habe auch gedacht, wie du sagst, am Boden zerstört. Ich war innerlich
kaputt. Wollte Frink schon zurück.
Nein, so schlimm ist nicht. ich war innerlich kaputt. Ja, nee, ich habe dann auch so gedacht, das kann nicht wahr sein. Wir sterben in Schönheit. Also das ist wirklich so. Du guckst dir das an und denkst dir so, du hast auch die erste Halbzeit, du liegst 0-2 zurück, hast von diesem 0-2 eigentlich 35 Minuten richtig gut gespielt gegen den Tabellenführer der dritten Liga. Denkst du so, es kann doch nicht wahr sein, dass du dieses Spiel davor oder die 4-5 Spiele davor genauso gehabt hast und dann stehst du halt unten in der Tabelle und kannst eigentlich gegen jeden mithalten und steigst ab. Dann denkst du dir so, das kann doch nicht wahr sein. Ja, und das war halt so mein Gedanken. Aber wir kommen dann, wir enden auf jeden Fall auf einer positiven Note, weil ich bin nach dem Spiel definitiv oder bin es immer noch, bin ich hundertprozentig vom Klassenerhalt überzeugt. Also das ist keine Phrase. Ich musste auch in den PKs, die er dann, oder in den Interviews, die er gegeben hat, wo er dann auch so gesagt hat, dass wir das schaffen und so weiter, wo ich gedacht habe, das klingt so, also wenn das jetzt zum Beispiel Schalke sagen würde oder ein, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade, oder hier Lübeck zum Beispiel, die haben 6 Punkte Rückstand und da klingt das wie Durchhalteparolen und ich sitze da und denke mir so. Oder
die Lieder Weißen.
Genau, oder da, ja, keine Ahnung, also da verfolge ich das nicht, freue mich immer nur, wenn die verlieren. 13 Heimniederlagen in Serie, das ist schon Wahnsinn.
Glückwunsch
also,
an dieser Stelle.
Glückwunsch zu diesem wahrscheinlich Rekord. Also
Ligaerfolg, ja.
Also wer es schafft, 13 Mal zu Hause in Folge zu verlieren, also das ist schon Respekt. Das kann man ja ab und zu gewinnen. Oder so ein Unentschieden ist ja ab und zu mal drin. Also aus Versehen dann halt. Also die werden sich ja, na gut, egal, wir wollen jetzt hier nicht über Osnabrück reden. Aber dann höre ich das so und denke so, ja, das passiert halt. Dann ist der Gegner halt doch nicht so, also sogar schlechter als du. Kommt ja auch mal vor. Also gut, wir reden über Osnabrück.
Aber, ich würde sagen, da wahrscheinlich
nicht. Nee, aber ich höre das dann so und denke mir so, ja, der Mann hat vollkommen recht. Das klingt auch überhaupt nicht wie Durchhalteparolen. Das klingt einfach so, du guckst dir das an und denkst dir so, ja, wir spielen so gut und das müssen wir jetzt einfach nur weiter auf den Platz bringen. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass wir in Zwickau gewinnen werden und dass das ein Spiel wird, wo, was wir, also locker nicht, aber wo wir halt den Gegner klar überlegen sind und das auch auf den Platz bringen. Da bin ich mir halt einfach überzeugt, da bin ich einfach überzeugt
von.
Und
da halt auch mal echt ein Ausrufezeichen setzen werden, da glaube ich auch nämlich dran.
Ja. Kommen wir aber noch zum Hansa-Spiel. Schweifen doch ein bisschen mehr ab, als ich gedacht habe. Ja, also es kam ja, also das Gegentor fiel in der 27. Minute und unsere Chance, wieder einfach so typisch Meppen, in der 31. Minute, also Ball erkämpft sich richtig stark den Ball gegen Breyer, so auf der Grundlinie, auf der Torauslinie, legt auf Pio zurück, der richtig stark abzieht, Torwart war schon geschlagen, aber irgendein hässlicher Hanseate hält den Ball auf der Linie
das noch. Das ist unfassbar, ne?
Das kann nicht wahr sein, da denkst du dir, wie kann sowas sein? Wieso, haben nur wir dieses Pech oder ist das halt so, dass man sich immer an der längsten Kasse anstellt? Weißt du? Ja, das ist subjektiv. So. Wahrscheinlich denkt das jeder irgendwie von sich, dass wir immer die sind, die das Pech haben und dass es immer gegen sie läuft. Aber ich glaube, dass wir das wirklich sind. Ja, Meppen wird aber leider auch ein bisschen schwächer. Also es ist halt so, ne, wenn du Nackenschlag kriegst und Rostock war einfach stark, das muss man sich halt einfach vor Augen führen. Die sind nicht umsonst Tabellenführer. Also die haben, ist nicht so, dass wir einfach unfassbar scheiße waren, sondern Rostock ist halt einfach auch Rostock.
Es ist halt Zweitliga-tauglich, was sie da abliefern gerade.
Ja, doch, auf jeden Fall. In der Phase definitiv. Also muss man wirklich sagen. Wir können aber, das hat mir auch noch, ja, also ich glaube, wenn ich, das macht mir eher jetzt Mut, wenn ich darüber nachdenke, weil während des Spiels war ich halt innerlich tot. Aber Rostock hatte gute Chancen, die wir aber halt alle gut wegverteidigt haben, trotz,
das stimmt.
Dass es Rostock war. Ja, und dann vielleicht das 0-2, also durch Bentley Baxter Bahn, der schönste Name der Liga, würde ich sagen. Und Breyer, die hatten halt noch zwei sehr gute Chancen. Ja, und dann kam halt ein Freistoß, auch wieder von Rhein, der dumme Penner, der auf Breyer ja, einen Freistoß schießt. Auch so ein bisschen Thema, wo darüber gesprochen wurde, ob das nicht vielleicht kein Foul war, ob da was abpfeifen muss. Ich gucke mir das an und denke mir so, puh, ja. Hämlein geht da halt schon mehr zum Gegner als zum Ball. Also auch wieder so eine Sache, da war es halt ein bisschen dämlich, weil das war halt keine gefährliche Szene und er wollte halt den Freischuss haben und dass ausgerechnet aus dieser Situation halt ein Tor wird, ist halt doppelt bitter in dem Fall. Ne? Aber gut, es war halt ein Foul und war ein schönes Tor, muss man leider auch sagen. Also wie er den Ball quasi abtropfen lässt vom Hinterkopf sozusagen, aber es war halt einfach ganz stark gemacht. Machst du wahrscheinlich auch nur, wenn du schon 1 beführst.
Seid Tabellenführer.
Ja, genau. Und das war die 44. Minute. Danach war quasi auch Halbzeit. Also es gab keine
Nachspielzeit. Zum Glück, denn dann blieb uns halt ein langer Einknick, sage ich mal, auch erspart. Also du hattest gar nicht die Chance, die Mannschaft vielmehr da einzubrechen.
Ja.
Und du bist in die Kabine gegangen und hast erstmal auf jeden Fall die Parole gekriegt, die du brauchtest für die zweite Halbzeit.
Ja, auch auf jeden Fall. Sie haben dreifach wieder gewechselt. Wir haben Guda, Düker und Jupp reingebracht für Armin, Krüger und Evsejew. Und ich habe mir gedacht, boah, er nimmt Armin runter, habe ich genauso gesehen. Er hat Krüger runtergenommen, habe ich genauso gesehen. Er hat Sehe runtergenommen, habe ich genauso gesehen. Habe ich mir also gedacht, dachte so, okay, super. Genau die Wechsel, die ich auch gebracht hätte. Außer Jupp habe ich mich halt gewundert. Aber ich dachte, also Armin war für mich unantastbar, weil ich gedacht habe, wer soll denn auf links spielen? Wir haben doch niemanden. Mhm. Und es hat mich dann doch sehr gefreut, dass Janik Gaczewski auch auf links spielen kann. Weil ich denke mir immer so, wir wechseln ja eigentlich immer so, ein Rechtsfuß spielt rechts außen, ein Linksfuß spielt links außen. Jannik ist halt ein Rechtsfuß, deswegen spielt er nicht links außen. Aber ich denke mir so, warum denn nicht? Es ist doch, er hat dann auch, es gab dann halt noch einen NOZ-Artikel, wo er dann halt gesagt hatte, oder wo ein Artikel war, Jannik oder Gaczewski spielte zum ersten Mal falsch.
Ja.
Und ich fand das aber sehr gut, weil ich finde es ja immer wichtig halt, dass jemand auf der Position auch immer ein bisschen Druck kriegen muss. Also Armin, das ist vielleicht, das macht er nicht extra, da bin ich mir sicher, aber es ist vielleicht so ein bisschen so eine Kopfsache, weißt du, wenn du weißt, du bist eigentlich die einzige Position sozusagen oder du bist der einzige Spieler auf dieser Position, gibst du vielleicht nicht einfach alles, weil du brauchst halt diesen Push von unten sozusagen, von einem anderen Spieler, der dir halt den Platz streitig machen kann, wenn du halt nicht alles gibst. Wie gesagt, das macht er nicht extra. Das ist vielleicht so eine Kopfsache einfach, genau wie...
Armin stand halt nie beim Trainer im Büro und hat gesagt, warum spiele ich nicht?
Genau, weil er immer spielt, ja. Ja, und Jupp hat das auch sehr gut gemacht, fand ich. Also es ging auch ein bisschen mehr berechnet. Man hat auch gemerkt, Hämlein wurde stärker. Das heißt, ne, es ist immer so ein ja, Spiel auf der Seite. Ja, es ist halt immer so, wenn einer auf der Seite schwach ist, zieht er den anderen mit runter oder halt hoch in dem Fall. Deswegen, rechte Seite war stärker. Gut, Krüger war ein bisschen auffälliger, aber Balle war halt unfassbar stark. Und ja, Gudach konnte halt nicht viel seine Stärke ausspielen, weil er fast sofort wieder runter musste. Ja, aber wir haben auch das System ein bisschen umgestellt. Wir haben 4-4-2 gespielt, hätte ich jetzt gesagt so von außen, dass wir halt doch mit zwei klaren Stürmern gespielt haben. Also Düker war offensiver, definitiv offensiver als gegen Magdeburg. Und ich hätte ihn doch auf jeden Fall auch als Stürmer jetzt gesehen. Und ja, 4-4-2 hat mir gut gefallen. Hat in den ersten paar Minuten noch nicht ganz so gut funktioniert, musste sich halt so ein bisschen finden. Und Rostock stand halt auch einfach unfassbar dicht hin, ne? Muss man wirklich sagen. Aber nach 10 Minuten kam halt so ein bisschen der Game Changer, muss man fast sagen.
Ja, also, oh Gott, die schlimmste Aktion überhaupt im ganzen Spiel.
Ja, das will man. Der
lauteste Knall im Universum.
Ja, das war der Urknall.
Ja, Rosbach, der von Hansa eh schon mit einem Schutzhelm ausgestattet wurde, knallt in der Luft gegen René Guda. Also auch ich gar nicht verstanden, wie gesagt, der Kollege hat diesen Helm schon tragenderweise auf.
Ja, und er hat einen Schädelbruch davon getragen,
genau, vor ein paar Jahren. Und geht dann super aggressiv mit dem Kopf halt in den Zweikampf mit Guda.
Ja.
Wo das geknallt hat wie nichts Gutes und natürlich beide hinterher verletzt vom Platz mussten. Ich dachte,
ich war
schockiert, die haben da sehr lange gelegen und bei Rosbach waren die Kollegen mit der Trage dann auch da, wo gedacht, oh Gott, wo geht das denn hin?
Ja,
aber zum Glück konnten beide noch vom Spielfeld selbst
ständig runter. Genau, und beide sind auch wieder fit in Anführungszeichen. Ich mach mal die Gänsefüße in die Luft, also fit, können beide wieder trainieren. Beide hatten, also Guda musste genäht werden. Also am Tag, also wahrscheinlich einen Tag danach oder am gleichen Tag, keine Ahnung, aber
vier. Ja, die haben halt beide geblutet, ey.
Wie die Schweine, Wahnsinn, ey. Ich glaube, ehrlich gesagt, also Rosbach, ich will ihm da keinen Vorwurf machen, ehrlich gesagt, du guckst zum Ball und willst zum Kopfball hingehen. Ich habe mir das öfter mal noch angeguckt und habe gesehen, oder mir ist immer gedacht, da kann man beiden keinen Vorwurf machen. Beide wollten zum Ball, beide gucken nur auf den Ball und dann, es gab ja relativ viele Zusammenstöße. Düker fällt mal ein, Jibi hatte das am Anfang, glaube ich, noch. Alle sind immer... wollten, haben halt alles gegeben, ne? Also da zieht keiner zurück, weil alle wissen, es geht um alles für Rostock, halt um den Aufstieg, für uns ums Überleben und ziehst halt nicht zurück und du hast gesagt Helm, ja, ist richtig, aber der Helm ist Gott sei Dank nicht, also ist nicht mit Guda zusammen, mit Gudas Kopf zusammengestoßen, Helm, sondern es war unter dem Helm, das hat man auch gesehen, so Augenbraue so um den Dreh rum, waren die Blutungen bei Rosbach. Und ich weiß auch nicht, was das für ein Helm ist. Also ob das so ein Harthelm.
Kann auch nur so eine Schutzkappe
ich glaube, sein. Ist so ein bisschen wie bei
Leder oder was irgendwie.
Irgendwie sowas. Also hier Petr Cech, wenn man den noch kennt, ehemaliger Torwart von Chelsea, der beste Torwart aller Zeiten, würde ich fast sagen. Der hatte auch einen Schädelbasisbruch. Die Szene habe ich auch immer noch im Kopf. Die ist schon Jahrzehnte her, glaube ich. Aber wirklich mit dem Knie gegen den Kopf und seitdem hat er diesen Helm auf, das ist aber auch nur so ein bisschen, so Schaumstoff so ein bisschen. Also glaube ich, also wahrscheinlich ist es noch ein bisschen härter auf jeden Fall. Weil
mehr sonst, psychologischer als ehrlicher Schutz.
Ja, weiß ich nicht. Ist so ein bisschen wie bei Erik, der auch immer mit Mundschutz spielt, als einziger, glaube ich, in der Liga. Und sowas finde ich gut. Also ich, ehrlich gesagt, würde ich so einen Helm für die Torhüter, glaube ich, auch, oder eigentlich fast, ja gut, für jeden Spieler weiß ich nicht, wahrscheinlich schwierig damit zu köpfen. Ja. Oder vielleicht auch besser, keine Ahnung. Aber jeder Schutz sollte eigentlich Pflicht sein, fände ich, wenn man sich so. Aber gut, das sei jedem selbst überlassen. Das soll jetzt auch kein großes Thema sein.
Ja, naja, auf jeden Fall Guda ist dann vom Platz.
Ja, Guda musste zur Halbzeit eingewechselt, sofort wieder raus für Rama. Ja,
für Rama, genau.
59. Minute. Also da hat man auch gemerkt, das Foulspiel, also es war auch ein Foulspiel. Das sieht man einfach auch so ein bisschen, wenn man sich das. Man muss sich das einfach nur mal genauer angucken. Und man sieht einfach, dass Guda halt zuerst am Ball war und Rosbach ihn dann halt umnietet. Also das ist halt so
faul.
Ja, Außenlock kann man fast sagen, ja. Und das ist halt einfach ein Foulspiel, ob das jetzt absichtlich war oder nicht, aber das pfeift man halt. Und ja, also 55 Minuten war das Foulspiel und 59 Minuten war erst die Auswechslung. Also die waren wirklich 4 Minuten behandelt. Dann überlegt man sich auch, okay, diese 4 Minuten waren Behandlungspause und es gab nur 6 Minuten Nachspielzeit. Das ist halt ein bisschen
wenig.
Ne? Ja. Ja, und dann der Freistoß durch Andermatt auf Balle, der da wirklich angesprintet kam und deswegen auch völlig freistand. Gefühlt kam er ja außerhalb des 16er reingerannt. Und mit 1,73 Meter der kleinste Mann auf dem Spielfeld.
Ui.
Ja. Und mit seinem ersten Saisontor. Also ist natürlich klar, ne, wer macht das Tor? Der Verteidiger natürlich.
Der Verteidiger, ja, bei uns sonst kein anderer
bisher. Ja. Aber das haben wir gar nicht erwähnt. Tankus Tor war das vierte Saisontor von ihm.
Ja.
Er hat die magische 3 durchbrochen.
Er führt.
Ja. Er hat die magische 3 durchbrochen, die Hämlein jetzt auch noch später erreicht hat. Ja, aber das Tor war so ein bisschen die Initialzündung für den Endspurt sozusagen. Also, oder, ja, Endspurt.
Eine halbe Stunde
also
war ja noch.
Ja, wollte gerade sagen, das stimmt, wäre ein bisschen übertrieben, aber für die Aufholjagd, sagen wir es lieber so. Man wird offensiver und Rostock kontert. Also, das war so, also, also Rostock hat jetzt nicht aufgegeben, dass man dachte, dass wir die überrannt haben, sondern Rostock hat es eigentlich geschickt gemacht, die haben sich halt zurückgezogen, hat Meppen ruhig offensiv agieren lassen, waren vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass jetzt nochmal so die zweite Luft kam, so ein bisschen. Allerdings, ja, es waren wirre Minuten, muss man sagen. Also 5 Minuten nach dem Tor gab es halt den Innenpfostenschuss von Rostock.
Danke an unseren 12. Spieler,
genau. Genau. Also wirklich, den habe ich ja auch schon wieder drin gesehen. Also ich habe diese Saison schon relativ viele Tore gesehen, die keine waren.
Zum Glück. Zum
manchmal, ja, oder halt zum Pech, manchmal waren auch mehr Tore dabei. Also manchmal lügt die Perspektive, manchmal war mehr Hoffnung dabei und manchmal war Angst dabei, dass er reingeht. Aber das war auch so ein Ding. Also langer Ball auf Redondo. Der passt ins Zentrum auf Schärf und der hat den Ball nach den Innenpfosten gejagt in der 64. Minute. Herzinfarkt gehabt und ja, 3 Minuten später, kurze Ecke, Meppen von, ich glaube, war es wieder Andermatt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall auf Rama, der flankt dann in die Mitte und findet Hämlein, 67. Minute. Also 3 Minuten später, also war wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Erst hinten.
Das ging also gut hin und her, das kann man wohl sehen.
Ja, 2-2 und da haben wir gedacht, geil, Alter, 0-2 aufgeholt. Normalerweise unter Frings hätten wir das Spiel abgeschenkt.
Ja.
0-2 zur Halbzeit.
Scheint 0-4 ausgegangen.
Wie so oft, ja. War aber Hammer, also dass wir so zurückgekommen sind, wirklich geil.
Da merktest du auch schon, dass eine andere Mentalität bei den Spielern
ist. Irgendwas ist im Team anders, ja.
Irgendwas läuft, irgendwas ist los. Vielleicht ist ja nur eine Unterstellung, aber kam der ein oder andere auch komplett mit dem Stil des alten Trainers nicht zurecht und
ja, das fühlt sich jetzt wieder mehr zu Hause.
Ich glaube es, ich könnte es mir auch vorstellen, weil Frings ist ja auch, also... Ja, ist schwierig, ne? Also wenn man hört, dass das Training jetzt komplett anders läuft, da fragt man sich halt, wie ist das Training denn damals gelaufen? Was war denn die Idee?
Frings ist, glaube ich, eher so jemand, der wohl Spieler wohl motivieren kann, aber nicht während des Spiels. Also ist halt nicht irgendwie so, dass wir, dass da Impulse kamen, so richtig. Also Rico Schmidt hast du ja immer gehört. Also der hat ja wirklich Anweisungen gegeben, hat gepusht, nach vorne gepeitscht, hat dann auch mal gesagt, Anweisungen geben, wenn mal hinten was gemacht werden musste. Und das kam halt von Frings. Also zumindest ist mir das nicht aufgefallen. Das mag sein, dass das
mal vorkam, aber
sehr, ja, sehr vielleicht kam das auch öfter vor, aber dann halt eher so ein bisschen, man hat ihn halt immer mit Händen in den Taschen hinten hinterher trotten sehen. Und sowas sehen die Spieler ja logischerweise auch. Und sowas ist halt nicht motivierend.
Ja, ich wollte gerade sagen,
er strahlt halt auch überhaupt keine Motivation und keine Ambition aus.
Das war
und sowas hilft dann wahrscheinlich der Mannschaft auch nicht, um das letzte Prozent rauszukitzeln. Ja. Weil dass die Mannschaft Qualität hat, sieht man ja, wenn man ein 0-2 gegen ein Hansa Rostock aufholen kann, dann muss Qualität vorhanden sein. Sowas fällt einem nicht zu.
Richtig.
Ja, Meppen war auch richtig giftig, hatte Zug nach vorne. Man hatte auch wohl Chancen durch Bosic, Balle auch wieder. Also Balle macht ja auch das war unter Frings auch, dass er halt immer einer der Stärksten war.
Der Arbeitstier, doch.
Ja, ist richtig Hammer. Und man hat aber auch gemerkt, Rostock hatte auch wohl Bock. Also es war nicht so, dass wir jetzt gedrückt haben und Hansa stand nur hinten drin. Nee, es gab halt so einen offenen Schlagabtausch. Muss aber auch sagen, dass die Chancen eher auf unserer Seite waren. Auch keine, wo man sagt, der muss jetzt unbedingt drin sein. Nicht das
zwingendes, aber du warst schon immer mehr mit dem Zug nach vorne.
Das stimmt schon. Ja, genau. Und Rostock hatte die erste Chance halt in der 81. Minute, hätte ich jetzt gesagt.
Oder
in der zweiten Halbzeit, so, ja, logisch. War so ein ersten, war zum ersten Mal so vor Meppen nach Tor. Ist auch nicht so krass gefährlich, sondern das krass Gefährliche.
Ja, und umso bitterer ist halt dann, dass das Ganze...
Ja, wie das geendet hat, ne?
Durch eine schwierige Schiedsrichterentscheidung entschieden wurde.
Ja, Löhmannsröben, Mr. Cornflakes, Mensch, also Mr. Ich beschwere mich beim Schiedsrichter, weil ich ungerecht behandelt wurde, hat sich ja quasi ein Freistoß erschwalbt. Also wirklich, das war eine pure Schwalbe, da kann man auch nicht sagen, ja, das ist ein Foulspiel, was man nicht unbedingt geben muss, das ist eine klare Schwalbe, weil der hebt einfach ab, ohne Berührung. Ich habe es mir auch öfter mal angeguckt, immer wieder habe ich mir die Szene angeguckt und gedacht, er steht da Und ich will auch nicht hören, der macht das geschickt oder so. Ja, okay, doch, muss man da sagen. Er hat ja den Sieg sozusagen davon getragen. Muss man sagen, er hat es geschickt gemacht. Tut mir aber ein bisschen weh, ehrlich gesagt, weil er steht da, oder da stehen zwei Meppner um ihn rum so ein bisschen, und der lässt sich halt einfach fallen. Und im ersten Moment habe ich auch gedacht, ja, ist halt ein Foul. Und dann guckt man sich das halt genauer an und dann sieht man halt, es war kein Foul. Deswegen, ich will dem Schiri da jetzt keinen großen Vorwurf machen, weil ich weiß jetzt nicht, wie er das gesehen hat von seiner Perspektive aus. Allerdings tut es halt uns so weh, weil es halt zu einem Freischuss geführt hat, der zum 2-3 gefolgt hat. Man kann natürlich auch sagen, ja, du musst den Freischuss verteidigen. Habe ich hinterher auch gesagt während des Guckens, du kannst immer noch die Chance, den Freischuss zu verteidigen. Und dann im Interview hat Rico Schmidt gesagt, ja, es geht aber um die Entstehung, die verändert werden muss. Alles andere ist nochmal klug, wo ich gedacht habe, okay, sollte ich im Podcast vielleicht nicht erwähnen, deswegen habt ihr das gar nicht gehört, was ich gerade gesagt habe. Ja, aber wie es dann halt dazu gekommen ist, also Pulido kommt, es war halt sehr viel Gewusel im Strafraum, Pulido bekommt halt den Ball irgendwie, legt den Ball auch irgendwie auf Türpitz ab, also es sah alles sehr zufällig aus, wie das passiert ist, und der knallt halt das Ding ins lange Eck.
Ja, bitter ist es, 91 Minuten war es.
Ja, und ich war wieder am Boden. Im Tal der Tränen, ja. Trotzdem muss ich aber auch sagen, das hat auch mit dem Trainer zu tun, dass ich hinterher die positiven Dinge mehr gesehen habe jetzt als nach dem Magdeburg-Spiel. Da waren auch positive Dinge natürlich. Da ist man halt auch nach 0-1 immerhin zurückgekommen, hat das dann halt sofort wieder hergeschenkt. Im Endeffekt musst du halt sagen, ja, wenn du keine Punkte holst, dann steigst du halt ab. Ist auch richtig, natürlich. Trotzdem, aus dieser englischen Woche haben wir jetzt einen Punkt rausgeholt. Das ist zu wenig, muss man einfach sagen. Trotzdem muss man auch sich vor Augen halten, gegen wen man gespielt hat. Man hat gegen den Zweiten der Tabelle gespielt, hat da ein 0-0 sich erkämpft, hat gegen Magdeburg gespielt, zu dem Zeitpunkt halt einer der vorstärksten Teams Deutschlands waren und die es jetzt wahrscheinlich immer noch sind, weil die ja gewonnen haben und danach auch gewonnen haben gegen Lübeck, das haben sie sehr gut gemacht. Und dann hast du gegen die Tabellenführer der dritten Liga gespielt, und wenn du hier jetzt guckst, was jetzt die Gegner sind, das heißt, wir haben jetzt Zwickau, ganz genau. Also wir haben erstmal SV Atlas Delmenhorst, auch ein sehr schöner Name, muss ich sagen.
Genau, da würde ich gerade eben reingrätschen, denn ich habe vorhin noch mit einem Bekannten von uns gesprochen, der auch gesagt hat, ja, du kannst im Prinzip am Freitag schon sehen, wo es hingeht. Wenn du das auch nicht irgendwie sauber und vernünftigen Torergebnis über die Bühne bringst, dann kannst du die Mannschaft mal ganz abschreiben. Da sehe ich halt persönlich ein bisschen anders. Ja. Auf der einen Seite ist das mit Sicherheit richtig, und ich glaube auch, dass die Mannschaft so einen Erfolg gut brauchen kann, um sich selber ein bisschen zu pushen. Auf der anderen Seite bin ich sehr froh und dankbar, dass jetzt unser neuer Trainer tatsächlich auch anderthalb Wochen Zeit hat, mit der Mannschaft zu arbeiten.
Trainieren, ja. Richtig.
Und zu trainieren, um dann vielleicht auch mal mögliche Umstellung, mögliche Neupositionierung des Teams zu schaffen.
Ja.
Was hast du?
Ich musste gerade lachen. Unser Trainer hat jetzt anderthalb Wochen Zeit zu trainieren, weil er war ein bisschen außer Form, er muss mal ein bisschen aufbauen.
Achso.
Das kam in
Mannschaft
natürlich. Ja, selbstverständlich.
Und umso schöner finde ich es halt, dass mitten in dieser Zeit halt das Spiel gegen Delmenhorst liegt, weil er da für meinen Geschmack, wenn er braucht, auf jeden Fall testen kann, wie er Bock hat, die Leistungsträger eventuell ein bisschen schonen kann, die auf den Positionen auch austestet, wo er denkt, dass sie vielleicht, wenn sie anders gestellt werden müssen, hinstellen müsste. Ja. Und da halt einfach Systeme ausprobiert, um einfach dann den Klassenhalt safe zu machen. Und ob ich dann in Delmenhorst mit 27-0 verkacke oder nicht, ist mir am Ende der Saison scheißegal, solange ich weiter dritte Liga spiele.
Ja,
das sage ich jetzt auch mal so. Das ist jetzt, sei jetzt dahingestellt, das muss letztendlich auch Rico Schmidt dann selber entscheiden, was er jetzt für sinnvoller hält, der Mannschaft einen positiven Effekt mitzugeben, indem man halt ein Spiel ordentlich gewinnt. Mhm. Oder ob man sagt, ich muss alles austesten, ich habe wenig Zeit, und uns geht es in erster Linie um den Klassenerhalt.
Der Klassenerhalt steht über allem, ja.
Das denke ich
nämlich auch. Ja, es gibt, ich kann beide Seiten verstehen. Ich kenne Seiten verstehen, die sagen, ja, man muss doch die erste Elf spielen lassen, damit man halt auch die Abläufe eintrainieren kann. Ne? Wenn jetzt die Abläufe funktionieren und es spielt kein Tankulic, es spielt kein Bure Bosic oder es spielt kein Egerer, dann ist das halt nichts wert gegen Zwickau. Verstehe ich vollkommen. Aber ich verstehe halt auch,
Materialschonung,
genau. Ich sehe es auch eher so, dass ich sage, ja, zum Beispiel könnte man jetzt auch eher einen Konstantin Frommer mal spielen lassen, der sich einfach auch mal verdient hat, auch mal zu spielen. Und ein Erik hat sich auch mal eine Pause verdient. Und Spieler, die sowieso überspielt sind, ein Guda jetzt zum Beispiel, ein Bünning, ein Putti, wenn sie dann wieder fit sind oder wie auch immer. Oder jeder, der ein bisschen angeschlagen ist, der sollte definitiv nicht spielen. Und halt so Leute wie Krüger dürfte gerne spielen. Rama sollte vielleicht auch mal wieder 90 Minuten spielen. der auch lange raus war, da sind solche Dinger ja auch immer gut. Ein, ja, weiß ich nicht, Beere, der, ja gut, der war ja gesperrt, logisch. Aber der war davor halt auch ein bisschen verletzt, ist halt die Frage.
Aber dann noch die Laufzeit braucht so ein bisschen, ne?
Ja, genau, das, um so ein bisschen wieder reinzukommen. Ein Ted Tatamusch kann man vielleicht auch ruhig bringen. Ich meine, für uns als SV Meppen bringt es nichts mehr so richtig, einen Ted spielen zu lassen, weil er halt.
Er ist eh weg.
Eh weg ist, aber. Ja, warum nicht?
Vielleicht letztendlich auch für ihn selbst ein bisschen Training und vielleicht, ja. Auch, ich meine, die Kollegen aus Dortmund schauen sich trotzdem an, wenn er da halt
ja,
ein
ja, gutes klar.
Bild abliefert.
Ja, so gut, Spiel. Das ist mir egal, also ob ja, Dortmund dazu kommt, aber ich vielleicht
meine jetzt von seiner Perspektive
aus. Ja, ja, aber ich meine zum Beispiel, wenn ein Ted Tatamusch jetzt ein bisschen spielt und ein Tor macht zum Beispiel, gibt ihm das vielleicht auch Selbstvertrauen mal, vielleicht, dass er Adjoka sticht, sowas.
Ja, ja, muss man abwarten. Das muss Rico Schmidt selber irgendwie sehen. Wie gesagt, wichtige sind danach die Spiele gegen Zwickau.
Ja, wir wollen nach dem Spiel so ein bisschen auf Instagram mal eine Podcast-Folge sozusagen per Instagram machen. Mhm. Und da könnt ihr dann auch gerne reinhören auf unserem Instagram-Kanal. Und da machen wir dann so ein Live-Video zu, weil für eine ganze Folge, da haben wir keine Minuten für, also für eine Podcast-Folge, da ist die Liga wichtiger, dass wir da die Minuten für haben und da uns nicht einsparen müssen. Aber wir wollen da halt auch was zu sagen, aber wenn das Spiel besprechenswert ist und wenn wir es zeitlich hinkriegen, dann machen wir das. Also ja, hört da gerne rein. Ja, aber danach, genau, Zwickau, wo man auch denkt, Zwickau ist ein unangenehmer Gegner, haben wir in der Hinrunde auch verloren. Aber ich glaube, mit unserer jetzigen Leistung holen wir da definitiv 3 Punkte und da werden wir definitiv ein gutes Spiel liefern, auf dem wir definitiv aufbauen können oder aus dem wir definitiv Selbstvertrauen ziehen können.
Ja, warum nicht?
Und danach ist das wahrscheinlich das wichtigste Spiel der Saison gegen Lübeck.
In Lübeck, ja.
Man weiß natürlich nicht, ob die zu dem Zeitpunkt schon abgestiegen sind, weil die haben jetzt 6 Punkte Rückstand. Obwohl, ich überlege gerade, wahrscheinlich rechnerisch noch nicht, aber vom Kopf her sind die wahrscheinlich schon abgestiegen. Dann, wenn sie verlieren sollten natürlich, also für die geht es ja definitiv auch noch um alles. Das will ich denen jetzt auch gar nicht absprechen, dass die dann nichts mehr geben.
Natürlich würde uns das helfen, wenn es für die um weniger geht.
Absolut.
So doof das klingt, ne?
Ja, klar. Und danach Saarbrücken.
Wo ich auch
hoffe. Schwieriger.
Ja, wo ich aber auch hoffe, dass es vielleicht für die am vorletzten Spieltag auch in gar nichts mehr geht in der Saison.
Ja, du als alter Saarbrücken-Fan seit neuestem.
Ja, richtig. Aber letzten Endes das erste Herzsektor.
Ja, ich weiß ja, SV. Wie das gemeint war natürlich klar. Ja. Nur ist die, wenn man sich halt die Spiele anguckt, die haben wir gegen Karlslautern verloren, diese dummen Penner. Das hätten sie richtig definitiv lassen können und dann halt gegen Mannheim oder so verlieren sollten. Da haben sie 5-0 gegen gewonnen und jetzt gegen Bayern 4-0. Also die sind gerade gut in Form, wollte ich damit sagen. Und für die geht es, ja, man muss abwarten. Also Dynamo Dresden hat jetzt noch 2 Nachholspiele gegen Duisburg und gegen Uerdingen. Gegen Duisburg dürfen sie gerne gewinnen, muss aber nicht unbedingt. Das ist mir Wurst. Hauptsache, die gewinnen gegen Uerdingen. Das ist ganz wichtig für uns. Also, ne, liebe Grüße ans Funkhaus. Aber tut mir leid, wenn es heißt Meppen oder Uerdingen, dann lieber Meppen. Ja. Da bei aller Freundschaft.
Ihr dürft trotzdem nächste Saison vorbeikommen, dann irgendwo.
Ja, ihr dürft auch gerne drinbleiben, aber nur, wenn wir auch drinbleiben.
Ja.
Und das sehe ich allerdings als schwierig an. Das, ich überlege gerade, wer könnte denn noch ab. Ja, gut, wenn Karlsruhe noch runterrutscht und Bayern 2.
Ich mag gar nicht diese Diskussion. Wer doch, ist mir egal, wer unter uns steht. Hauptsache, wir stehen oben drüber.
Ja, ist richtig. Aber wenn einer drinbleiben darf, dann darf es Uerdingen sein. Aber wie gesagt, nur wenn wir auch drinbleiben.
Ja.
Aus aller Freundschaft zu Funkhaus natürlich. Also, der Verein ja, an sich ist mir.
Ich will gleich, wenn wir weiter sind in der Aufzählung, noch eine andere Freundschaft nutzen. Denn als letztes nach
dem
Saarbrücken-Spiel steht ja auch noch das allerletzte Spiel der Saison gegen.
Liebe Grüße an die Pottbolzer.
Duisburg an und liebe Grüße an die Pottbolzer. Schönen Gruß, bitte, wenn ihr Einfluss habt und es geht um gar nichts mehr für euch, ja.
Ja, dass die so abgehen, ne, das ja. Ist auch
unangenehm. Dann sagt doch mal hier, die Jungs von 1912, die würden sich schon wünschen, in der nächsten Saison weiter über Dritte Liga zu berichten.
So sieht's aus. Genau, das ist das letzte
Spiel. Wir haben einen wundervollen Podcast gemeinsam aufgenommen und das würden wir.
Sehr schöne Folge, da dürft ihr auch gerne mal reinhören. Ne?
So ist es.
Das ist auf jeden Fall, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und auf jeden Fall nächstes Jahr wieder gerne, also nächste Saison, nächste wieder Saison. Gerne. Nächste.
Richtig, richtig. Auch gerne dann vielleicht mal in Real Life. Ihr kommt her und
wir ja, genau. Richtig Show. Bock. Da können wir noch ein paar Bierchen trinken. Das wird bestimmt sehr, sehr witzig.
Bierchen? Du bist ja verrückt drauf.
Naja. Ich bin verrückt drauf.
Ich bin schon mal froh, wenn ich da wieder sitzen kann.
was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau. Duisburg, genau, das letzte Spiel, 34. Spieltag. Dass die auch.
Es ist der 38. Egal.
Ah ja, richtig. Genau, 34. Das ist jetzt. Ja, ist so irritierend, dass wir so viele Mannschaften sind. Ja. 34 Spieltag ist so grundsätzlich immer der letzte.
Ja.
Aber nee, genau, der 38. Spieltag, der letzte Spieltag der Saison, an dem es höchstwahrscheinlich für uns um alles geht. Vielleicht sind wir bis dahin schon gerettet, wer weiß ja. Also
das kann auch sein.
Wir haben dann drei.
Ist ja umso wichtiger, da können wir genauer drauf gucken, wenn die nächsten 6 Punkte halt erspielt sind. Dann weißt du halt auch genau, was ist mit den Kollegen unten drunter, wie viel müssen wir jetzt wirklich noch schaffen. Reicht uns noch ein weiterer Sieg, brauchen wir noch zwei, reichen uns zwei.
Wir müssen einfach auch immer. Wir holen einfach 4 Siege, dann sind wir ganz sicher in der dritten Liga. Und fertig ist es. Die Qualität dafür haben wir.
4x5-0, los geht's.
Die Qualität dafür haben wir auf jeden Fall. Dann, ja. Weil wenn man sich einfach mal anguckt, wie wir halt die Spiele gespielt haben, ja, die Ergebnisse sind beschissen gewesen, klar. Ja. Aber trotzdem, ich muss es nochmal betonen, gegen wen haben wir gespielt? Wir haben gegen die Oberen in der Tabelle gespielt und halt gegen ein sehr formstarkes Team. Ja. Und das möchte ich halt immer gerne wiederholen, weil wenn man gegen die sich halt komplett abschlachten lässt, dann wäre ich jetzt würde ich jetzt ganz anders emotional in die letzten Spiele gehen oder erwarte, also emotional genauso, aber deutlich negativer in der Erwartungshaltung. Ich meine das jetzt ehrlich, ich gehe davon aus, dass wir 4 Spiele gewinnen können.
Das glaube ich auch. Ehrlich gesagt glaube ich das auch.
Also wenn wir 8 Punkte holen, also 2 Siege und keine Niederlage, dann sollte es eigentlich auch reichen. Aber die Qualität für 12 Punkte ist da.
Ich nehme safe 12 Punkte, dann ist alles gut.
Genau.
Die haben wir uns auch wohl noch verdient in dieser Saison.
Ja, wir haben uns endlich auch mal verdient, dass wir uns belohnen, auf jeden Fall.
So ist es. Ja, so viel
dazu.
Den Herren.
Nein, wir kommen gleich noch zu den Frauen, auf jeden Fall. Trotzdem, vorher, bevor wir zu den Frauen kommen, müssen wir noch die Aktionen erwähnen, womit man die Mannschaft noch unterstützen kann. Hashtag Schmiteinander. ein sehr schöner Hashtag, ein sehr schöner Spruch, der ja von Fans an den Verein herangetragen wurde und die haben das gerne übernommen, so wie ich das verstanden habe. Und finde ich auch sehr, sehr gut. Man kann nämlich sein, also wird wahrscheinlich jeder schon wissen, der das hört. Trotzdem möchte ich das nochmal erwähnt haben für die 2 Leute, die es nicht wissen. Man kann die Mannschaft unterstützen bis zum 5.5., also bis zum Zwickau-Spiel.
Man kann die Mannschaft komplett immer unterstützen, aber bis zum 5.5. kann man ein kleines Video einsenden.
Ja, das wollte ich so sagen. 5.5 per Video unterstützen. Ach, unterstützen per Video. Ich lasse mich noch nicht ausreden lassen.
Entschuldigung.
Ja, aber genau, man ein Video unbedingt in einem Querformat aufnehmen, dann wird das auf der Videowand gezeigt. Also da kann man Motivationssprüche machen oder Jubel. Ja. Gesänge,
ja, was auch
was immer.
Hauptsache motivierendes für die Mannschaft. Und Spoiler Alert, 1912, der ist von meinem Podcast, ist natürlich dabei.
Heftiger Scheiß.
Heftiger Scheiß.
Vielleicht auch sogar noch als Privatperson.
What?
Also, mal gucken. Genau, keine Kraftausdrücke, also ne? Language, ne? Wie Captain America, immer dran denken, immer auf die Aussprache achten, um noch einen kleinen Nerd-Fact reinzuhauen. Aber ja, genau, da kann man dann halt für das Lübeck-Spiel sozusagen, also bis zum 5.5. einschicken, bis zum Zwickau-Spiel, aber da wird es logischerweise nicht mehr gezeigt, weil die Jungs da schon hoffentlich in Zwickau sind, so weil es ja ein Auswärtsspiel ist. Aber für das Lübeck-Spiel ist dann die Unterstützung auf jeden Fall da.
Richtig. So, jetzt noch kurz Thema Frauen.
Die Frauen kann man da definitiv auch unterstützen, fällt mir gerade so ein. Also denke ich mal. Also das für das Heimspiel der Frauen, die werden doch bestimmt auch auf die Videowand sein. Und wenn sie es nicht sein sollten, dann ist jetzt ein Denkanstoß für die, also der großartige SV Meppen hört ja natürlich jede Folge dieses Podcastes. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann nehmen sie das als Gedankenexperiment sozusagen auch nochmal rein, und die Frauen zu unterstützen, weil für die geht es ja auch noch um alles. Genau, um da den charmanten Übergang zu nehmen. Es gab noch 2 Spiele der Frauen, die möchte ich nicht unter Tisch fallen lassen, auch nicht. Die Niederlage gegen SGS Essen, also
die traurige Niederlage.
Spielgemeinschaft Schönebeck Essen, wenn ich das richtig im Sinne habe. Genau, da war, man, wenn man, da haben wir 3-1 verloren in Essen. In Essen, glaube ich, ne? Ich glaube in Essen, ja. Weil das Hinspiel, erinnere ich mich noch, das ist auch 3-1 verloren gegangen und ist, glaube ich, genauso vom Spielverlauf gewesen wie das in Essen. Also da haben wir auch 1-0 geführt, haben halt das 1-1 kassiert und das 2-1 war ein Elfmeter. Das war in beiden Spielen gleich und da denkt man sich so, das kenne ich irgendwoher und das war halt sehr, sehr bitter. Aber zur Halbzeit hat man 1-0 geführt, das weiß ich jetzt nicht, ob es im Hinspiel auch so war.
History repeats.
Genau, Bianca Becker hat das 1-0 gemacht, ein schönes herausgespieltes Tor, also herausgespielt ist falsch, aber erkämpftes Tor. Also es war wirklich ein Ballverlust vom Gegner, den man dann wirklich gut antizipiert hat und wirklich stark eingeschoben hat. Also richtig starke Szene von Bianca Becker, die ja eigentlich mehr so defensives Mittelfeld oder Verteidigerin ist. Außenverteidiger habe ich öfter mal auch spielen sehen. Und ja, dann hat man dann das 1-1. Also interessant, dass du dir quasi die Gegentore durch Konter fängst, obwohl du halt führst. Also zumindest das 1-1, also es war wirklich ein klassischer Konter, das war nach einem Freistoß oder nach einer Ecke, ich weiß nicht mehr ganz genau, von Meppen und dann ist man wirklich quasi in die Konterfalle gelaufen und das hat Essen leider auch sehr gut zu Ende gespielt, muss man sagen. Ja, das 2-1 war dann ein Elfmeter, den man geben kann, also Laura Sieger kam halt raus und ja, hat halt die Gegenspielerin auch umgemäht. Ich glaube, den Ball hat sie nicht wirklich getroffen, wenn dann nur minimal, und kann man halt Elfmeter geben. Und ja, dann war das Spiel ja durch, will ich nicht sagen, aber Essen hat auch eine gute Qualität. Die sind, glaube ich, also im Abstieg haben die definitiv nichts mehr zu tun, seit längerer Zeit auch, sind im gesicherten Mittelfeld. Ja, und das 3:1 war dann halt kurz vor Ende. Gerade auch fällt auch noch ein, dass man auch noch eine Riesenchance hatte nach dem 1:0 auf 2:0 zu erhöhen für uns dann, aber hat nicht sollen sein, wie wir in Endemann, leider das Tor nicht gemacht. Aber ja.
Umso schöner war ja dann das Heimspiel, das darauf folgte, gegen die TSG Hoffenheim.
Ja.
Dass wir sauber mit 1:0 nach Hause gearbeitet haben. Letzten Endes auch gerade, so wenn du die letzten Spielphasen anguckst, war es halt auch ein gutes Stück Arbeit, das den Sieg gehalten hat.
Ja, absolut. Also es war wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel. Gerade auch spielerisch, muss man sagen. Also man hat nicht einfach hinten gestanden und hart verteidigt, sondern man hat sich auch nach vorne auch ein starkes Spiel gemacht. Hat auch, also man stand hinten sicher, definitiv. Man hat sogar die ersten 10, 15, 20 Minuten, würde ich sagen, war man spielerisch überlegen. Ich will nicht sagen, ja klar, überlegen ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber man war überlegen auf jeden Fall. Dann hat die TSG ein bisschen umgestellt. Das hat man wirklich auch im Spiel gesehen, dass man, dass die dann mehr ins Spiel gefunden haben und sich ein bisschen auf unsere Spielweise eingestellt haben. Hatten auch eine Riesenchance in der ersten Halbzeit zum 1:0 oder zum 0:1, aber haben sie halt nicht genutzt. Also auch Glück für uns in dem Fall. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg definitiv erarbeitet. Also das 1:0, wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. Flanke von Bittigoed, meine ich, auf Alexander Emmerling, die dann auch wirklich Spiel über sich gezeigt hat, die den Ball abgelegt hat auf unsere 15 Agavinsko. Ne? Unsere sozusagen Cristiano Ronaldo in Mappendress.
Die Weibe wie Cristiano Ronaldo.
Genau, also wirklich.
Cristiano Ronaldo.
unser Puttkammer in Meppen, also wirklich so die ihre Erfahrung ausspielt, und das hat sie auch richtig stark gemacht. Und ja, war ein klasse Tor. Ihr drittes Saisonklub, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder zweites. Drittes meine ich. Und ja, war super Spiel. Und danach war halt klar, dass man das wegverteidigen musste. Hat sich auch öfter mal nach vorne gewagt, natürlich noch, aber es war ganz klar, dass wir da das Spiel jetzt ja verteidigen. Logisch auch, ne? Das ist ja logisch. Die sind Dritter, die TSG, also spielt um den Champions League mit. Ist, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, hat die. Ich überlege gerade, ob die viel Vorsprung hatten dann vor dem Spiel, weiß aber gar nicht, ist auch egal. Jedenfalls klar, wie die Rollenverteilung war, und wir haben das wegverteidigt und wirklich ein richtig starkes Spiel. Man muss auch sagen, das war hochverdient. Und das sage ich nicht mit Meppenbrille, das hat nämlich der Trainer der TSG auch gesagt, dass Meppen das Spiel hochverdient gewonnen hat. Und wenn man sich das gegen den Dritten der Bundesliga verdient, auch vom Gegner, dann muss man einfach sagen, in dieser Liga hat man den Verbleib definitiv verdient.
So ist es.
Ob das leider klappt,
wird man ja jetzt denn sehen.
Ja, wollte ich gerade sagen, genau. Es stehen noch zwei Spiele aus. In Leverkusen und zu Hause gegen den SC Sand. Das ist das wichtige Spiel.
Das
SC Sand. Die haben nämlich Werder Bremen mit 6:1 abgeledert. Also Bremen, wenn ich jetzt einem den Abstieg gönne, ist es halt Werder Bremen, weil so eine Wettbewerbsverzerrung finde ich lächerlich, muss man einfach sagen. Also ich glaube, Sand hat die Hälfte der Saisontore jetzt gegen Bremen gemacht. Also das, natürlich kann Sand auch richtig stark gespielt haben, das will ich gar nicht abstreiten, aber irgendwie ist das doch, hat nur Fadenbeigeschmack, dass die halt sich so abschlachten lassen. Tut mir ein bisschen weh, weil das wäre dann halt schon ein sehr, sehr großer Schritt im Klassenerhalt gewesen. So läuft es halt alles auf das Endspiel gegen Sand hin. Auch ein Spiel, was natürlich übertragen wird vom SV. Freue mich schon mega drauf. Auch ein Heimspiel, Gott sei Dank. Und Heimspiele sind ja in letzter Zeit. Also
zeitgleich mit unserem weiß man noch nicht, ne? Ist noch nicht terminiert, ne?
Ich glaube schon terminiert, aber ich glaube nach unserem. Weil die Frauen spielen immer sonntags. Und wir Samstag, weil das ja alle Spiele am gleichen Tag sind.
Ja,
und
ja.
Das wird bei den Frauen auch so sein, nur einen Tag später. Das heißt, wir können beides gucken, Männer und Frauen, beide an dem Wochenende den Klassenerhalt feiern. Und ja,
so ist es.
Das war vielleicht das war vielleicht das Letzte, was. Was ich noch sagen wollte.
Schön. Ja, eine sehr lange Folge geht dann zu Ende wieder. Wir müssen unbedingt wieder die Zeiten schrauben, aber es war natürlich wieder viel zu besprechen. Wir hatten zwei Spiele aufzulösen und natürlich. Und
zwei Frauenspiele.
Ja, selbstverständlich. Die jetzt aber tatsächlich zeitlich nicht den größten
Impact
haben. Aber natürlich ist auch viel noch auf unseren Trainer einzugehen gewesen. Und ganz klar, also entschuldigt, wenn euch das jetzt vielleicht zu lang gewesen sein sollte, werden sicherlich zukünftig wieder zu alter Form zurückfinden. Vielleicht schon beim nächsten Spiel nach Zwickau.
Schwierig. Also Zwickau ist ja auch wieder in der Woche, am Mittwoch, am 5.5. Das ist ein Mittwochspiel und danach ist ja halt dann logischerweise Samstag oder Sonntag.
Ja.
Und müssen wir mal gucken, wie wir das zeitlich schaffen mit dem Aufnehmen.
Wenn Sonntag ist, dann gibt es mit Sicherheit über Zwickau alleine
ein. Na gut. Von mir aus, also ich habe da gar kein Problem mit.
Ja. Irgendwie sollen wir so schaffen.
Das kriegen wir hin.
Alles klar, dann hören wir uns spätestens dann oder vielleicht dann auf Insta nach dem Delmhorst-Spiel, je nachdem. Wir schauen mal.
Ja, wir schauen mal.
Genau. Alles klar.
Ihr kriegt dann eine Benachrichtigung, wenn ihr uns folgt.
Gut. Bis dann.
Bis dann, ciao.